Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Ho, 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 Freunde. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich muss sagen, ich habe jetzt für mich die Saison jetzt quasi vorbei. Ich hatte echt ein ziemlich anstrengendes Wochenende, könnt ihr euch ja vorstellen. Ein paar Blagen habe ich abgespeist, ein paar habe ich mit der Route 1 gewatscht, die mir auf den Sack ging. Ja, ich sag euch, die Preise sind auch hier für uns am Nordpol nicht mehr das, was sie mal waren. Ich glaube ja gar nicht, was so ein Lego-Set mittlerweile kostet. Die ganzen Lizenzen kriegt der Weihnachtsmann, kriegt die auch nicht umsonst. Ich schieb zwar.
Musst du die am Nordpol kaufen?
Naja, wir haben da so einen eigenen Lego-Fachhandel, möchte ich es mal nennen. Mhm. Also wir stellen die ja quasi her, die ganzen Steine. Mhm. Plastik ist ja quasi heutzutage, ja, wird es nicht mehr so positiv gesehen. Ne? Früher hast du gesagt, Kind spielt Lego. Mhm. Heutzutage ist was? Dein Kind spielt mit Plastik.
Mit Mikroplastik auch. Dann, Mikroplastik. Wenn das die Legosteine isst, dann wird das nach 34 Jahren locker 0,4 Gramm Mikroplastik im Magen haben.
Das ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ich habe das Christkind natürlich vorgeschickt für bessere Rabatte und so, aber die Olle, ey, die tickt auch komplett aus, ganz ehrlich.
Moment, wieso die Olle?
Hat dir das keiner gesagt?
Dass das Christkind ein Mädchen ist?
Ja.
Also Jesus?
Ja.
Okay,
wir schreiben die Geschichte neu. Gut.
Das ist halt einfach, wir sind halt einfach modern. Was dagegen?
Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Dinge wir da irgendwie so miteinander reinwerfen? Vom Christkind über den Weihnachtsmann, den Nikolaus, dann die Weihnachtsengel, die ja auch nicht das Christkind sind, sondern auch wieder was anderes und so. Ich habe da irgendwann aufgehört, drüber nachzudenken und mich zu fragen, was genau eigentlich was ist. Beziehungsweise ich habe es mich gefragt, aber ich habe keine Lösung.
Das Problem ist nur, wenn die Kinder einen fragen, was ist denn das, und man keine Antwort hat. Also Christkind kriege ich gerade noch hin, aber
ja, aber Moment, spielt Ostern dann nicht sogar auch noch eine Rolle?
Na klar.
Du musst das so machen wie mein Opa, wenn du den was fragst, was er wohl die Antwort nicht kennt, einfach dem Kind eine schallern.
Das war dein Opa?
Meine Mutter war zu Besuch über Weihnachten und dann habe ich so ein bisschen mein Leid geplagt, sodass die Kinder manchmal nicht ins Bett gehen und wie lange das dauert, bis man die ins Bett kriegt. Dann hat sie gesagt, mach doch die russische Methode. Und ich so, was ist die russische Methode?
Nach Sibirien schicken?
Den Schnuller mit Wodka
eintunken.
Eintunken. Ich so, okay, was ist das für ein, mach ich. Abgesehen davon, dass die Kinder keinen Schnuller mehr benutzen. Die hat auch gesagt, wenn du früher eine Augenentzündung hattest, dann hat ihre polnische Tante irgendwie die Pipi-Windel genommen und ihr damit die Augen sauber gemacht.
Ach du Scheiße.
Ja, tatsächlich soll Urin desinfizierende Wirkung haben. Deshalb ist in Augentropfen auch irgendwie so ein Stoff drin.
Ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, dass meine Augenerkrankungen schlechter geworden sind, nachdem ich mir ins Auge gepinkelt habe.
Siehst du? Da haben wir auch schon wieder empirische Belege.
Ich möchte noch was zu Weihnachtsmann. Ich habe noch Fragen zu Weihnachtsmann, jetzt wo wir den da hier haben. Seit wann legt ihr eigentlich die Sachen draußen in den Garten, jetzt mal ehrlich?
Ja gut, wenn es sich anbietet. Ne? Hm. Also wir schmeißen das eigentlich, wir können uns das ja heutzutage nicht mehr erlauben. Früher war das ja so, da haben wir Geschenke nur an Privilegierte ausgeliefert. Mittlerweile sind es einfach zu viele geworden.
Und dann Zeitersparnis, ne?
Einfach ich schmeiße das einfach irgendwo in die Nähe teilweise.
Mhm. Auch bei Regen, ne? Ist egal, ne? Okay.
Ja, mein Gott.
Ohne also. Quatsch, du kennst das ja, du hast ja auch Kinder und irgendwann schnallen die natürlich, wir hatten das schon öfter mal hier gesprochen, irgendwann schnallen die natürlich, dass es den Weihnachtsmann und das alles irgendwie Quatsch ist, ne? So. Aber die geben es dann natürlich auch nicht zu, dass sie es schon wissen. Ja. Das vermute ich zumindest bei meiner Tochter.
Man nennt es Opportunismus.
Und jetzt will sie natürlich den Weihnachtsmann überführen in diesem Jahr.
Ja, die Phase.
So, und dann haben wir natürlich bei uns im Haus so kleine Kameras, so diese WLAN-Kameras, die du auf dem Handy dann anzeigen kannst, hat die natürlich die alle unter den Weihnachtsbaum gestellt und in die Wohnung, wo der Weihnachtsmann natürlich reinlaufen kann. Ihr
habt im Haus WLAN-Kameras?
Ja, so an die Haustür gerichtet und ins Wohnzimmer ein, so, ne?
Ah, okay.
Bisschen paranoid halt. Und draußen halt auch noch zwei und auf dem Dach. So.
und an der Selbstschussanlage. Und natürlich zwei am Stacheldraht.
Wie in so einem Science-Fiction-Film.
Unter den zwei Bulldoggen, die draußen schlafen, haben wir auch noch mobile Kameras.
Haben die auch eine Kamera.
Auf alle Fälle ist jetzt meine Tochter wollte in diesem Jahr unbedingt den Weihnachtsmann überführen, obwohl sie natürlich wusste, dass wir das wahrscheinlich sind. Hat also überall die Kameras gestellt. Und dann habe ich mit meiner Frau überlegt, so wie machen wir das denn jetzt? Ja, ich gehe eine Gassi-Runde mit ihr, also mit meiner Tochter, eine Hundegassi-Runde. Und du holst dann die ganzen Sachen aus dem Schuppen, da haben wir sie nämlich vorher versteckt, weil meine Tochter sucht natürlich auch im ganzen Haus nach den Weihnachtsgeschenken, logischerweise. Und dann stellst du die unter den Weihnachtsbaum und dann kommen wir wieder, tara, Bescherung.
Ja, so haben wir es auch gemacht.
Meine Frau sagte mir aber auch noch letzte Woche, übrigens, denkt dran, weil wir fahren jetzt ins Rheinland gefahren zu meinen Eltern, denkt dran, dass die Tasche unter deinem Schreibtisch mit den Geschenken noch mitgenommen wird. Da sind die Geburtstagsgeschenke von meiner Tochter drin. Die hat am 8. Januar Geburtstag. Und dann wollten wir die mit ins Rheinland nehmen, damit meine Eltern sozusagen denen die Geschenke geben kann für den Geburtstag, weil die nicht mehr in der Lage sind, selber einkaufen zu gehen, ne? Aber hier hast du noch ein Geschenk zum Geburtstag. Okay, also eine Tasche mit Geschenken zum Geburtstag unterm Tisch. Die gehen jetzt die Gassi-Runde und ich habe mir jetzt überlegt, wie kriege ich jetzt die Geschenke? Und es war ein Schreibtisch, ein schwerer Schreibtisch, so riesengroß.
Bulldozer.
Ein riesengroßer Schreibtisch stand im Schuppen. Und ich habe es irgendwie, naja, auf alle Fälle sind
Moment, du hast deiner Tochter einen Schreibtisch geschenkt zu Weihnachten und den hast du aber dann noch mit zu deinen Eltern genommen, um ihn da zu schenken.
Nein. Also
der war im Schuppen.
Die Weihnachtsgeschenke kriegt sie bei uns, aber was unter meinem Schreibtisch ist, das waren Geburtstagsgeschenke.
Ne? Okay.
Ja. Aber Geburtstagsgeschenke von deinen Eltern.
Genau. Die dann zu Weihnachten schenken. Hier, ich habe auch was zum Geburtstag, weil wir sie nicht so oft sehen. Ist ein bisschen kompliziert.
Ah, okay.
So. Gut. Ja, aber zum Glück hast du es ja schön aufgedröselt.
Georg hat es verstanden.
Mhm. Und vielleicht tut er auch nur so, weil er will, dass das schnell weitergeht. So wie ich im Matheunterricht habe. Habt ihr das alles mit der binomischen Formel verstanden? Ja, klar. Natürlich, Herr Schmidt.
Auf alle Fälle, die gehen zu Gassi und jetzt bricht beim Papa natürlich, also bei mir, die Hektik aus. Ich renne den Schuppen. Hol diesen Schreibtisch, krieg den aber nicht so richtig durch die Tür, stell den erstmal draußen in den Garten ab, vor die Gartentür, damit ich ihn gleich nochmal reinhol, weil ich muss ja noch die anderen Geschenke, die in meinem Arbeitszimmer sind, auch noch holen. Hol natürlich die Geschenke, die unter meinem Schreibtisch liegen und leg sie hektisch unter den Baum. Ne? Also die Tür, die Tüte unter dem Schreibtisch hole ich und leg sie alle, streue sie unter den Baum. Und dann merke ich, dass die schon mit ihrer Gassi-Runde relativ zeitnah zurück sind, ja, und stell dann den Schreibtisch draußen vor die Tür und schreib einen Zettel in den Tannenbaum. Ich habe nicht alles geschafft. Hier ist der liebe Weihnachtsmann. Ein paar Geschenke sind draußen vor der Tür. So, die kommen also rein. Meine Tochter, geil, Bescherung! Reißt also die ersten Geschenke auf und dann sehe ich nur noch, winkt meine Frau hinter ihrem Rücken winkend. Nein, dich nicht aufmachen. Da hat der Papa also mal schön die Geburtstagsgeschenke unter
den Weihnachtsbaum gelegt. You had one job. Wirklich.
Es war so hektisch.
Ja.
So. Weil du die falschen Sachen runtergetragen hast.
Die Weihnachtsgeschenke.
Und das Richtige nicht. Das hast du ja draußen hingestellt.
Die richtigen Geschenke waren auf dem Schrank. Das waren die Weihnachtsgeschenke. Unterm Schreibtisch waren die Geburtstagsgeschenke. Und dann fing halt die Hektik an, weil ich das natürlich auch wieder kitten wollte. Also, die haben fast alle die gleiche Verpackung gehabt, egal ob Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk. Jetzt bestand natürlich die Chance, die Tochter so abzulenken, dass man mit dem Fuß noch das ein oder andere Geschenk unter dem Weihnachtsbaum wegschieben kann und nochmal austauschen kann.
Ich wette, das hat gut geklappt, Jochen.
Ich glaube, spätestens nach diesen Weihnachten, wo meine Tochter unter Weihnachtsbaum, Moment mal, da war doch eben noch ein ganz anderes Geschenk, das ist jetzt weg. Plötzlich liegen wieder zwei da. Also ich habe praktisch on the fly versucht, Geschenke auszutauschen. Ja.
Meine wichtige Zwischenfrage ist, waren währenddessen die Kameras aktiv? Gibt es Bildmaterial?
Oh, dafür würde ich legit Geld bezahlen.
Das muss.
Mit Sicherheit.
Aber guck bitte mal. Dann hätten wir aber was für unsere Patrons.
Aber wir haben es dieses Jahr ähnlich gemacht, weil wir waren, an Weihnachten waren wir zu viert mit meiner Mutter. Und wir waren, also ich musste mir auch überlegen, wie kriege ich die Weihnachtsgeschenke unter den Weihnachtsbaum, ohne dass die Kinder das mitkriegen. Mhm. Und wir haben es, also meine
Mutter, ne, ist ja nochmal eine Spur schwerer dann.
Hä? Nee, bei uns zu Hause.
Ach so, zu Hause. Ich dachte,
nee, schon zu Hause. Aber ich habe mein Großer vermutet natürlich viel und guckt schon so ganz genau und fragt auch so Fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es weiß.
Wie alt ist er jetzt?
Entschuldigung. Der wird 11.
Okay, ja.
Also es ist so ein bisschen. Einmal hat meine Tante das Christkind gespielt. Die ist dann bei meiner Mutter durch den Garten gehuscht mit so einem Schleier und er ist hinterhergerannt und hat den Schleier gegriffen und den Schleier sozusagen ein Stück weit so abgerissen und sie ist dann noch weggerannt und einmal ums Haus und dann ins Haus rein und er erzählt heute noch, dass er das Christkind berührt hat. Das hat, glaube ich, nochmal den Glauben so 2-3 Jahre verlängert, weil er einfach das noch nicht so einordnen kann. Einerseits ist es doch Quatsch, andererseits habe ich ja auch das Christkind berührt. Wie passt das zusammen?
Das geflohen ist.
Ja, das geflohen ist. Zu Fuß.
Das könnte fast aus so einem Stephen King-Film sein, ne? Dass sich das dann irgendwie umdreht und die Kinder irgendwie.
Boah, ja, stell dir mal vor, dann hat es so ein ganz schlimmes Gesicht. So,
genau, wenn du es siehst, dann nimmt es dich mit oder so.
Jedenfalls haben wir dann, dieses Jahr haben wir es so gemacht, wir haben gesagt, komm, wir machen irgendwie einen Spaziergang und wir hatten vorher schon alles vorbereitet. Alle Geschenke haben wir in so einen riesen Karton und dann habe ich gesagt, wir machen es so. Weil der wird natürlich darauf bestehen, dass wir alle gemeinsam gehen. Dann renne ich nochmal zurück ins Haus und sag, ich habe meinen Autoschlüssel oder irgendwas vergessen. Eine Mütze. Und ihr geht aber schon mal weiter los. Und in der Zeit renne ich runter in den Keller, hol den Karton hoch, verteile alle Geschenke unter den Weihnachtsbaum und dann komme ich zu euch. Und das haben wir dann auch so gemacht und es hat eigentlich auch ganz gut geklappt, nur was ich nicht bedacht habe, ist, wie außer Atem ich danach bin. Und habe ich diesen Karton, der richtig schwer war, da hochgetragen, die Geschenke schnell runter, den Karton wieder versteckt und dann, das musste alles so schnell gehen, dass die Kinder nicht auf die Idee kommen, dass ich, also es musste wirklich in einer Geschwindigkeit sein, die glaubwürdig war für, ich hole eine Mütze. Mhm. Ja, und dann komme ich dann zurück. Papa, wo ist denn die Mütze? Ach ja, die Mütze. Ich brauche doch keine Mütze.
Oh, schön.
Ja, aber es hat tatsächlich dann einigermaßen geklappt. Also, aber es wird jedes Jahr schwerer. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass da viel Opportunismus eine Rolle spielt, dass die Kinder sich auch sagen, warum soll ich die Hand beißen, die mich füttert? Mhm. Solange ich dran glaube, kriege ich Geschenke. Und die wissen ja nicht, was passiert, wenn sie das Geheimnis lüften. Könnte ja sein, dass sie dann, also dass die sagen, okay, stimmt, es gibt keinen Weihnachtsmann. Du hast recht, Jonathan. Dann gibt es jetzt auch keine Geschenke mehr.
Mhm. Ich glaube noch an den Weihnachtsmann. Wie ist das denn in den Schulklassen? Du hast doch schon mal drüber gesprochen, dass es Kinder gibt, die schon den Weihnachtsmann outen.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Offiziell habe ich nichts gehört, aber es gibt ja auch dann viele größere Brüder oder so, ne? Also du hast ja dann, der hat ja Klassenkameraden, wo der Bruder dann 16 oder so ist. Und je nachdem, wie fies der Bruder ist oder genervt von seinem kleinen Bruder, kann es natürlich schon sein, dass da diverse Sachen erzählt werden.
Ja, es ist, also, es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das nicht verraten soll, und das erzählen die Eltern den Kindern auch, die es schon wissen, dann sag mal bloß nicht den kleinen Kindern, damit versaust du denen die Weihnachten, aber ob sie sich dann am Ende dran halten, das wage ich mal zu bezweifeln, weil die sind natürlich auch gerne mal neunmal klug in der Klasse. Ich weiß was,
den Weihnachtsmann. Ja, du gibst dann natürlich auch an, wenn du sagst, du glaubst klar, ja an Weihnachtsmann. Und ich meine, mein Sohn hat dann auch gesagt, Papa, warum waren denn die Geschenke für Mama? Die haben wir doch gesehen, wie ihr die gekauft habt, auch unterm Weihnachtsbaum.
Und das Geschenkpapier habe ich gestern schon im Schrank gefunden.
Das Geschenkpapier kenne ich doch noch.
Ja, wir helfen dem Weihnachtsmann doch. Wir helfen,
wir müssen ja einpacken. Das geben wir ja weiter an den Weihnachtsmann, ist doch klar.
Ja, genau. Weil es ist lustig, weil mein Sohn hat ein Exit-Game gekriegt und macht die hier regelmäßig diese Exit-Games und löst da die kompliziertesten Rätsel, wenn es um Weihnachtsgeschenke und Geschenkpapier geht. Wie kann das sein? Ja, das haben wir dem Weihnachtsmann gegeben. Ach so, alles klar.
Wie gesagt, also ich überlege gerade, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich besonders geschockt gewesen wäre oder Weihnachten keinen Spaß mehr gemacht hätte, nachdem ich gewusst habe, dass der Weihnachtsmann nicht existiert.
Nee, ich auch tatsächlich. Weil ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wann das
war. Also ich meine, Weihnachten war ja sowieso schön und Geschenke gab es ja trotzdem. Jetzt der Weihnachtsmann.
Meine Eltern haben mir gerade noch gesagt, Ich bin ja bei meinen Eltern und dann erzählen die natürlich auch von Kriegszeiten. Da waren die dann so 6, wie die Weihnachten dann gefeiert haben. Und meine Mutter hat mir gerade noch mal erzählt, dass sie unterm Weihnachtsbaum immer eine Puppe gekriegt hat. Aber die Puppe wurde nur neu angezogen. Da wurden neue Sachen gestrickt. Das heißt, sie hat jede
Puppe. Sie hatte die Puppe schon.
Sie hatte die Puppe schon. Da wurde die Puppe weggenommen. Und dann unterm Weihnachtsbaum hatte die Puppe neue Sachen an. Und das war ihr Weihnachtsgeschenk. Aber
erst dem Kind sagen, du hast die Puppe verloren. Indem dann klaust du sie und schenkst dann die geklaute Puppe nochmal neu.
Ja, also die Puppen waren halt wohl sehr rar, aber was man konnte, das war halt irgendwie Anziehsachen stricken. Also das Geschenk war nicht die Puppe, sondern die neuen Anziehsachen für die Puppe.
Ja. So. Naja, jetzt ist Gott sei Dank Weihnachten erstmal vorbei. Ich hab gestern ein bisschen gestreamt auf Twitch und habe mir diese Viva-Doku angeguckt, die es momentan in der ARD-Mediathek gibt. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Viva, wie heißt sie denn nochmal? Auf jeden Fall eine dreiteilige Viva-Doku, die Viva-Story, zu geil für diese Welt, heißt die. Und ist eingeteilt in dreimal circa eine halbe Stunde. Und da geht es eben um die Gründung mit der ersten Generation, Heike Makatsch, Matthias Obtenhövel, Alex Bechtel, dann die zweite Teil ist dann so der Aufstieg in den 2000er Jahren und dann dritte Teil handelt viel von so dem Untergang auch wieder und den Klingeltönen und wie die Musik
der Niedergang.
Der Niedergang tatsächlich. Und ich habe dann so ein bisschen auch darüber natürlich philosophiert, wie das so damals war aus Sicht von, aus Giga-Sicht. Man war ja in einem ähnlichen Metier unterwegs, aber ihr wart ja noch mal viel näher dran, erstens zeitlich, weil Giga Green ja früher war und zweitens, weil ihr auch thematisch mit eurer Sendung natürlich näher dran wart als Giga Games. Wie habt denn ihr eigentlich die Viva-Zeit? Habt ihr das überhaupt verfolgt? Habt ihr Viva damals mitgekriegt? Kanntet ihr da die Leute? Waren nicht sogar Willi und Olli auch mal bei Viva? Ich habe zumindest in dieser Doku so viele Parallelen gesehen, so vor allen Dingen, als sie so Videos gezeigt haben, hinter den Kulissen, wie das aufgebaut wurde, wie die versucht haben, da was aufzubauen und so. Es hat mich schon teilweise auch ein bisschen an Giga erinnert.
Ich glaube, Willi und Olli, also unsere beiden, ich sage jetzt mal einfach Chefs, also je nach Struktur muss man das natürlich anders bezeichnen. Ich glaube, die waren beide vorher bei Viva, oder? Jochen, weißt du das noch?
Ich glaube auch. Olli war nicht bei Viva, glaube ich. Nee.
Also Willi mit ziemlicher Sicherheit. Bei Olli weiß ich es nicht.
Nee, Olli ist aus Hamburg gekommen, meine ich. Aber.
Und aber ich weiß nicht, in welcher Rolle. Also ob die quasi die Programmidee mitgestaltet haben oder einfach nur irgendwie. Oder Willi, ob da nur Teil der Crew war oder so.
Aber klar, Visa hat man natürlich mitbekommen. Also ich habe es auch. Ich habe es auch geguckt und Heike Makatsch und Stefan Raab und Mola Adebisi und dieser Typ mit den hohen Haaren, Lemmerman, klar, das war damals ja
die deutsche Version von MTV.
Ja, genau, das war ja auch ganz klar das erklärte Ziel. Aber habt ihr das, habt ihr die irgendwie als Konkurrenten wahrgenommen oder als,
weiß ich nicht, als
also wir haben uns ja, wir haben uns ja immer Witze darüber gemacht, dass die Gäste, die vorher eine Stunde vorher bei Viva waren oder zwei Stunden, wenn das eine Live-Sendung war bei Viva, dass die danach bei uns waren live. Und da haben wir gesagt, wieso kriegen die die immer zuerst? Also das war schon irgendwie ein bisschen Konkurrenzdenken gab es da schon. Aber jetzt auch nicht schlimm.
Also, aber ich glaube, ich habe die nicht so ernsthaft, also dafür waren die zu weit weg und zu früh da, als dass ich die ernsthaft als Konkurrenz wahrgenommen hätte damals. Ich habe, also die waren eher noch eine Stufe über uns in Sachen ja. Bekanntheitsgrad und
auf jeden Fall, ja.
In Sachen Wichtigkeit. Also ich überlege halt auch gerade, zwei, drei von denen habe ich irgendwann mal persönlich getroffen oder kennengelernt, aber ansonsten, die waren in Köln, wir waren in Düsseldorf, also wir haben jetzt auch nicht, wir haben nicht die mega großen Überschneidungen gehabt, wir haben auch nicht viele Leute gehabt, gerade von den On-Airs glaube ich keine, die vom einen zum anderen gewechselt wären, oder?
Nee, und Olli, ich glaube der einzige ja. Gast, der mal bei uns in der Sendung war, war Olli Pocher. Ich glaube ansonsten.
Von den Moderatoren.
Von den Moderatoren, ja. Ansonsten war ja nie weder Mola noch hier Nils Bokelberg, Heike, die waren ja nicht einmal zu Gast bei uns. Ich weiß gar nicht, ob wir sie eingeladen haben. Also,
ja gut, aber warum auch? Also ich meine, du lädst ja normalerweise nicht irgendwie einen random Moderator von
naja, der Konkurrenz. Uns, wer bei uns alles schon zu Gast war, da hätten
die. Ja, aber du hast ja, aber trotzdem ja. Nicht, die waren ja dann, das wäre ja doch eher Konkurrenz gewesen. Also welches Interesse ja. Hätten die und welches hätten wir?
Ja.
Gehabt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es insgesamt ähnlich war. Ne? Wir haben ja beide jeweils etwas versucht zu machen, was zumindest für deutsche Verhältnisse Neuland war, die halt mit ihrem Musiksender und wir eigentlich noch eine Stufe weiter mit einem Internetsender deutschsprachig, wo es ja noch nicht mal ein Pendant in den USA gab, was schon funktioniert, oder England, was funktioniert hätte. In Europa, ganz Europa nicht, in den USA auch nicht. Und ich glaube, sonst muss es da vermutlich viele Ähnlichkeiten gegeben haben, weil du in beiden Fällen vermutlich mit einem sehr überschaubaren Budget versucht hast, irgendwie junge Leute zu bekommen, die von dieser Idee, Fernsehen zu machen, so begeistert sind und dieses Thema zu machen, so begeistert sind, dass sie auch unter irgendwie schwierigen Umständen bereit sind, irgendwie da zu arbeiten und mit, ja, weiß ich nicht, mit viel Ideen im Kopf oder so, so ein bisschen die Dinge vom klassischen Fernsehen aufbrechen. Aber gar nicht mal, weil man es absichtlich macht, sondern weil man aus der Not eine Tugend macht, weil das Budget halt nicht so da ist, um etwas zu machen, wie es im klassischen Fernsehen funktioniert hat.
Ich glaube, gerade was Budget angeht, war uns Viva natürlich deutlich voraus. Auch ich glaube, dass die schon auch ganz schön gut die Moderatoren und so in Saus und Braus gelebt haben, weil die halt auch einen krassen Hype hatten in Deutschland. Die haben ja schon auch einen Nerv getroffen, während Giga immer schon so ein bisschen nischig war. Also natürlich auch irgendwo erfolgreich, aber halt nicht auf diesem Viva-Niveau, die sind ja auch fast alle Stars geworden, da die ganze Riege an Moderatoren. Das war ja schon irgendwie, also wir haben da immer so ein bisschen neidisch auch auf die geblickt, was Bekanntheit, aber auch was Equipment und auch generell so, also ich meine, diesen Komplex, den hat man ja bei Giga Games eh noch mehr gehabt als bei allen anderen, den habe ich ja mein ganzes Leben auch schon gehabt, sodass man immer so ein bisschen ja, in der Außenseiterrolle war. Also, schon in der Schule als jemand, der Videospiele gespielt hat und dann in der Medienwelt als jemand, der Videospiele im Fernsehen gespielt hat. Das ist ja eigentlich bis heute so, dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, nicht so richtig wahr oder ernst genommen zu werden und ein bisschen, ja, die Gamer und die Nerds und so weiter.
Weil man halt sagen muss, dass das ja in vielen Fällen auch einfach verkannt war und mehr oder weniger die Inkompetenz derjenigen war, die Entscheidungen im Bereich Medien getroffen haben, halt den Bereich Gaming so massiv zu unterschätzen. Was sich, glaube ich, dann spätestens gezeigt hat, als so Streaming-Plattformen kamen oder auch YouTube und plötzlich so bestimmte zumindest Gaming-Inhalte Millionen von Zuschauern hatten, Live-Events, die E-Sports-Live-Events in Stadien ausgetragen werden konnten und sich einige Leute gedacht haben, oh Mensch, da ist ja doch deutlich mehr Interesse als nur der picklige Nerd, den keiner von uns als quasi Identifikationsfigur ernst nehmen würde.
Sag mal, wie diese dreiteilige Doku, ich habe nur einen Abriss davon gesehen, das ist nur eine Kritik, dass sie sich so selbst beweihräuchert haben und über ihre Kokainpartys so gesprochen haben und irgendwie so dicke Eier bewiesen haben und irgendwie sich selbst ganz cool. Das war so das Fazit dieser Kritik, die ich gelesen habe. Wie ist denn dein Fazit von den drei Folgen?
Also sie haben jetzt nicht explizit Kokainpartys erwähnt, aber dass die auf jeden Fall viel Party gemacht haben und da auch ja, viel Geld rausgeblasen wurde. Irgendwie Mola hat dann erzählt, dass er dann irgendwie ein Musikvideo gedreht hat für sein komisches Shake Your Body Video und dann irgendwie für 150.000 Mark nach L.A., um da einen Tag lang ein Video zu drehen oder so. Also die hatten schon, die haben schon in Saus und Braus gelebt und ich glaube, die hatten schon, die werden schon auch sich gut gehen lassen haben. War das ein deutscher Satz? Jetzt muss man dazu sagen, die Show ist natürlich auch produziert, oder die Show, die Doku ist produziert von Florida, also von dem, von der Produktionsführer von Klaas. Ist jetzt vielleicht auch nicht die objektivste Erzählperspektive, aber ich fand, dass zum Beispiel im dritten Teil auch dieser, also zum Beispiel der Aktiengang, als Viva an die Börse gegangen ist, dass das so ein bisschen der Anfang vom Ende war.
Ach ja, stimmt, da war ja was.
Auch die Klingeltöne wurden, finde ich, auch thematisiert, dass die mehr oder weniger dann auch Musikfernsehen begraben haben, weil du einfach es nicht mehr gucken konntest aufgrund von Ring-Ning-Ning-Ning-Ning-Ning-Geschichten und so. Also da gab es schon.
Das war eine schlimme Zeit, ne?
Ja.
Hatten wir nicht die Werbung? Halt. Hatten wir die Werbung auch bei uns?
Nee, wir hatten die nicht.
Nee, ne?
Gott sei Dank. Und wir hatten die ganzen Telefon-Sex-Hotline-Spots hatten wir ja auch nicht, weil ja unser damaliger Big Boss quasi gesagt hat, dass er das nicht möchte, ne?
Nee, wir hatten immer sehr viel so HIV und also
Social-Spots, ja gut.
Social-Spots, ja. Die musste
aber man, die waren zum größten Teil quasi kostenlos, ne? Also
ja, gab es kein Geld.
Gab es nichts für, wenn wir irgendwie die Plätze nicht ausgebucht hatten, dann konnten wir uns, glaube ich, irgendwie gut stellen mit wem auch immer, den Landesmedienanstalten im Zweifelsfall, dass wir halt sagen konnten, aber wir haben ja auch die ganz tollen und viele Social Spots.
Ja, ja. Aber ich fand auf jeden Fall, ich fand die jetzt, ich meine, Viva hat einfach auch mit Raab, mit Heike Makatsch und so weiter, die haben natürlich schon auch viele, ja, Leute da rausgebracht, die bis heute bekannt sind und auch viel Großes geleistet haben. Die haben schon, ich finde das schon okay, dass man das auch so ein bisschen erwähnt, was die allen an Erfolgen und auch an, ja, an Meilensteinen für Musik und für Musikfernsehen in Deutschland gemacht haben. Also das, finde ich, kann man Viva wirklich auch nicht absprechen.
Also ich muss halt sagen, für mich waren die Personen nie besonders interessant oder spannend. Ich fand die Moderatoren nicht gut oder spannend oder interessant in den meisten Fällen. Und diese Idee Musikfernsehen auch nicht unbedingt. Also ich habe halt, was ich an Musik mochte, war halt irgendwie so Rock, Metal und sowas Musik. Das fand da ja sowieso schon mal relativ wenig und nur in Nischen statt. Und ich war auch nie ein großartiger Fan davon, mir Musikvideos anzugucken. Ich fand das langweilig. Musik hören, okay. Aber ein Musikvideo muss ich ja nicht sehen. In ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen vielleicht, dass du denkst, oh wow, das Video ist so toll, das muss man mal gesehen haben. Und von daher war Viva für mich etwas, was irgendwie existiert hat. Ich habe das wahrgenommen, gelegentlich auch mal was von den Personen mitbekommen. Gerade so von den Namen, die du gesagt hast, von dieser ersten Generation. Aber dass ich jetzt sagte, wow, die Person ist, oder der Moderator, die Moderatorin ist cool oder ein Vorbild. Aber
eine Verbindung haben wir zu Viva tatsächlich, und das ist Axel Tervoren. Axel Tervoren, Terporten, Entschuldigung, es gibt auch einen Tervoren, das ist ein anderer Kollege bei Giga gewesen, der hat ja die News gemacht bei Viva
und war dann bei uns Moderationscoach.
Und war bei uns Moderationscoach gemacht und der war auch immer auf dann allen Giga-Partys und so und der hat eigentlich eine große Schnittmenge gehabt zwischen uns, ne?
Der war aber auch für Viva-Verhältnisse schon uralt, ne? Ja. In
Anführungsstrichen. Und vor allen Dingen total netter Kerl.
Super, netter aber Kerl. Ich finde halt, was Georg sagt, also ich habe tatsächlich so in den 80ern und so natürlich schon gerne Musikvideos geguckt, MTV damals, als das so aufkam. Das, mein Problem mit Viva war, dass das alles so auf Teenie-Girls mehr oder weniger zugeschnitten war. Also ich habe mich auch selten, also Stefan Raab habe ich natürlich gefeiert, das habe ich gern geguckt, aber so diese ganzen Clipshows und Viva Live oder Interaktiv und so, und die haben ja auch diesen ganzen Boygroup Boom auch sehr befeuert und auch dann diese ganzen deutschen Dance-Scheiße, die damals in den 90ern quasi wöchentlich rauskam, da konnte ich mich halt wenig, also da habe ich mich halt, das hat mich auch null interessiert und ja. Aber es gab auch immer mal wieder so ein paar Highlights, wie zum Beispiel, ich war ja eher so im Hip-Hop-Bereich, da gab es ja dann auch so World Cup oder weiß ich nicht was, wie die alle hießen. Da gab es wenigstens dann mal eine Stunde in der Woche Hip-Hop. Also da war ich ja schon froh.
Aber wir sind natürlich auch noch mal ein paar Jahre auseinander, was in so einem Alter natürlich noch mal umso mehr ins Gewicht fällt, glaube ich. Ne? Also ja. Es ist schon ein Unterschied, ob du so einen Sender wahrnimmst als jemand, der selber Anfang 20 ist oder als jemand, der selber irgendwie 16 ist. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass auch noch eine Rolle gespielt hat. Aber wenn ich die Wahl gehabt hätte und jemand gesagt hätte, du kannst irgendwie Viva machen, ich hätte auch nicht Nein, oder MTV. Ich weiß gar nicht, MTV hatte, glaube ich, auch damals schon, als es das Viva gab, schon irgendwie ein Studio in Deutschland oder so.
Ja, glaub, das kam dann erst. Und die haben ja dann ganz viele Viva-Moderatoren abgeworben. Der ehemalige Programmdirektor ist ja dann der Chef von Viva, Elmar Gieglinger, ist ja dann quasi Chef von MTV Deutschland geworden, hat dann da Markus Kafka zum Beispiel abgeworben und so.
Ich glaube, die haben halt, also wenn man sich irgendwie so Gesamteuropa anguckt, dann ist das Ganze englischsprachig zu machen für einen Großteil von Europa noch relativ okay, obwohl eigentlich gar nicht mal so sehr. Für den englischsprachigen Bereich ja, für Skandinavien und Holland auch, für die Deutschen nicht so, weil die extreme Probleme mit Englisch haben. Also sich englischsprachigen Content anzugucken. Die Franzosen mindestens genauso sehr und die Spanier auch. Also das sind schon mal drei große Länder, die mit rein englischsprachigen Programmen nicht optimal bedient sind. Von daher ist natürlich naheliegend zu sagen, wir betrachten MTV mehr oder weniger wie eine Franchise. Und wenn die Märkte groß genug sind, machen wir unser eigenes Studio, wo zumindest sowas wie Moderationen und kleine eigene Sendungen gemacht werden. Weil die Musikvideos selber, die sind natürlich international, ne?
Ich bin hier gerade auf der ehemaligen Moderatorenseite und guck mal, wen man noch kennt. Also Mola kennen wir ja, Mola Adebisi. Mm, ne?
Ich kenne die alle.
Bibiane Balbezerra.
Ja, wer ist das?
Ja, siehst du. Planet Viva, Chartsurfer, was geht ab von 2001 bis 2003. Da haben wir Alexandra Bechtel, kennen wir alle. Ne?
Ja.
Die war auch lange, von 93 bis 99 nur.
Die war im Gründungsteam.
Romina Becks, 2011 bis 2012, kenne ich nicht mehr. Viva Top 100 hat die gemacht. Nils Buckelberg natürlich auch im Gründungsteam, 93 bis 98. Uli Brase, 2018, keine Ahnung. Ricky Breitengrasser, Graser.
Du zählst jetzt natürlich auch jeden irgendwie auf, der mal 3 Monate irgendwie da durch die Kamera
gelaufen ist. Ja, ich bin jetzt auf der Wikipedia-Seite, okay. Dann Phil Daub.
Ja, Phil Daub kennt man, der ist ja auch die Big Brother-Stimme.
Mhm.
Dann liebe Bewohner, kommt bitte alle an.
Lars Häufer-Umlauf von 2004 bis 2009 war der da.
Genau, nur wer eine eigene Wiki-Seite hat, bitte vorlesen.
Gülcan Kams.
Ja. Oh, Gülcan. Ja, okay.
Gülcan.
Hey Leute, ich bin Sophie Gülcan.
Boah, die war so schlimm, ey.
Aber 2004 ist halt so weit nach der Zeit, wo ich ansatzweise Viva eingeschaltet hätte.
Das ist dann halt schon die zweite und dritte Generation.
Ja. Jan Köppen war auch da.
Hä? Jan Köppen war 9 Jahre oder so bei
Giga. Ja, sehe ich gerade. 12 Jahre.
Oder 12, ja. Der war mega lange da.
Wow. Tatsächlich.
Also meinst du, der hat mit Ninja Warrior angefangen oder was?
Aber ich habe den nie bei Viva auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Doch. 2006 habe ich nicht mehr Viva
geguckt. Ich überhaupt nicht weiß, wer das ist.
Doch, wenn du ihn siehst, dann weißt du, wer das ist.
Ja. Nadine Krüger. Sarah Kuttner, 2001 bis 2005. Ja, und noch so ein paar andere.
Vielleicht war es dann auch die Arroganz, wenn man selber bei einem Fernsehsender gearbeitet hat, dann den anderen nicht mehr einschalten zu wollen oder nicht mehr so häufig einschalten zu wollen. Ich weiß es nicht. Oder es lag an den Zielen.
Ja, Matthias Oppenhövel hat ja auch da angefangen, 93 bis 97.
Er war auch Gründungsteam.
93 haben die angefangen.
93, ja. Ist halt auch nochmal 5 Jahre vor Giga, muss man schon sagen. Das ist echt, da war ich eigentlich war ich genau Zielgruppe. Aber mich hat eigentlich nur Stefan Raab interessiert.
Nils Ruf?
Ja, nee, der war damals. Ich weiß,
der war einmal einmal bei Giga in der 24-Stunden-Sendung.
Die waren mir auch alle zu, also die waren ja alle so flippig und crazy und Nils Ruf mit langen Haaren und Hip-Hop-Mütze und irgendwie, oder Tobi Schlegel und so, die sind ja alle da so, weiß ich nicht, die waren mir alle irgendwie zu aggressiv auf wir sind jung und crazy. Wisst ihr, wie ich meine? Das war
im Nachhinein so, ja, cool. Aber so habe ich das damals, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Ich fand halt nur wir benehmen uns wie eine offene Hosennummer, fand ich halt unfassbar langweilig schon damals. Und deswegen schied halt Nils Ruf für mich schon größtenteils aus. Aber auch vieles von dem, was Stefan Raab gemacht hat damals, war irgendwie so, ich benehme mich wie die Sau gegenüber jedem, der in meiner Sendung vorkommt oder existiert. Das war halt auch nicht so mein Fall.
Aber irgendjemand hat hier auf alle Fälle den Wikipedia-Eintrag bearbeitet. Denn hier steht Daniel Budiman, Simon Kretschmer, Nils Bomhoff und Etienne Gade als Game One drin.
Ja, wir waren ja auch auf Viva.
Ach ja, stimmt. Stimmt, aber, ja, auf Viva, das habe ich ja ganz vergessen, 2011 bis 2014. Ne?
Interessanterweise ist ja in stimmt. dieser Dokumentation kommt auch Giga drin vor, mit dem Auftritt von Nils Ruf, der irgendwie Jessica Westen halt komplett fertig macht vor der Kamera.
Das war die in die 24-Stunden-Sendung, wo wir ihn rausgeschmissen haben, oder? War das noch ein
anderer? Das war auf jeden Fall komplett asozial. Und die lassen auch nicht.
Habe ich beim Giga-Treffen noch mit ihr drüber gesprochen, mit Jessica.
Echt?
Ja, ja. Da hat sie, da kamen wir auf dieses Thema irgendwie auch mit Viva und wie sich irgendwie Nils Ruf da verhalten hat. Und die war ja, also Jessica war ja super jung, als die bei uns angefangen hat. War, glaube ich, Anfang 20 oder so. Und einer der ersten öffentlichen Auftritte und dann öffentliche Wahrnehmung war halt Nils Ruf, der ne, sich mal wieder benimmt wie eine offene Hose und sie da vor der Kamera fertig macht. Also, ja.
Wenn das in der 24-Stunden-Sendung war, dann weiß ich, der war total besoffen. Da war, saß Nils Hoecker noch dabei, dann noch ein RTL-Moderator. Bitte?
Ja, Bernhard Hoecker.
Nils Hoecker gesagt. Ja, Bernhard Hoecker. Und wie hieß denn die alte Pornodarstellerin nochmal? Die lange Dolly Buster.
Nee, Dolly Buster.
Dolly Buster. Also. So, Nils Ruf war halt total ranzenvoll. Der kam, glaube ich, gerade aus der Stadt. Und die waren alle total genervt. Dann haben wir den irgendwann rausgeschmissen und gesagt, ey, Nils, geh doch wieder ins Hotel schlafen. Das war, dieser, er hat so eine sehr aggressive Art gehabt. Das war echt unangenehm. Naja.
Ja, das, diese Ausschnitte, die da in dieser Viva-Doku sind, die sind auf jeden Fall absolut unter der Gürtellinie und einfach nur, ja, einfach haha. Du bist hässlich, so nach dem Motto. Mhm. Oder haha, du bist fett. Also so ein absoluter, ja, keine Ahnung, Bully-Humor. Also mit Bully meine ich nicht Bully Herbig, sondern einfach wie so ein Bully. Humor kann man das eigentlich fast nicht nennen. Also das war schon schäbig, aber ja, auf jeden Fall, diese Doku gibt's in der ARD-Mediathek, kann man sich mal angucken, um dann mal schauen, wie man selber die Zeit damals wahrgenommen hat. Ich war damals ja verliebt in Sarah Kuttner.
Das ist nur du, glaube ich.
Da, ganz ehrlich, da war ich nie verliebt drin. Wirklich, echt? Das, ja. Nee, ich hab
sogar mal bei Giga Games, die hatte zu der Zeit hatte sie ihre Late-Night-Show, ich weiß gar nicht, ob das Viva oder MTV dann war, die Sarah Kuttner-Show, und da habe ich mir mal so ein T-Shirt aus ihrem Shop bestellt und dann bei Giga Games getragen, in der Hoffnung, ich habe mir wirklich gedacht, so, ah, vielleicht guckt sie Giga Games, sieht dann ihr T-Shirt und kontaktiert mich.
Wie ist gelaufen?
Nee, nicht so.
Hast du nicht das Zettelchen zugesteckt bekommen wie Jochen von
mir? Oh Gott, jetzt nicht erzählen.
Wer war das nochmal? Von wem hast du nochmal ein Zettelchen?
Das weiß ich nicht mehr. Musst du die Folge nochmal hören? Keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Warte. Du hast ein Zettelchen gekriegt. Von wer war denn das nochmal? Blümchen?
Essie war es, glaube ich. Nein, wer? Von Tic-Tac-Toe.
Ach ja, von Tic-Tac-Toe die eine. Das hätte aus dir werden können, Jochen.
Jetzt nicht erzählen dürfen.
Ach Leute. Hätte es da in einem Video sein können von Tic-Tac-Toe.
Habt ihr sonst noch Promi-Anmach? Also wurdet ihr sonst noch mal von irgendeinem Promi in der Zeit irgendwie angemacht oder angegraben?
Nicht, dass
traurigerweise
ich
nein.
Nein, das war nicht so viel.
Jimmy Somerville hat mit mir ein bisschen geflirtet, aber das war
es
auch.
Es ist ja auch so, dass kein Prominenter will ja auch zugeben, dass er irgendwas mit einem Gigatypen hat. Also dann ist er ja raus aus der Branche sozusagen. Das kann man ja jetzt nicht mit hausieren gehen. Und Sarah Kuttner gesagt hätte, hey, gestern, ich habe den Eddie von mit Giga Etienne abgeschnippt. Zusammen. Alter, krass geiler Typ.
Erst zockt der Battlefield 1942.
Der ist bei Giga. Und dann, Digga, was geht denn? So was? Und dann müssen die ja immer Giga erklären. Ach Gott.
Wobei, aber also jetzt, was die Leute in unserem Alter betraf, die wir als Gäste hatten, so, sprich alles, was nicht Medienmachende oder Management oder so war, ich glaube, die waren ganz happy bei uns. Weil das waren ja auch großenteils Leute wie wir in unserem Alter mit ähnlichen Interessen. Und gerade mit den Inhalten, die wir gemacht haben, Gaming, zum einen gab es das sonst nicht. Und ich glaube jetzt nicht, dass da viele von unseren Gästen sich dachten, was ist denn das für ein Scheiß oder so. Ganz im Gegenteil. Zumindest habe ich die Erfahrung nicht gemacht.
Ja, das sagen die einem natürlich auch nicht, ne?
Die Profis. Ja, aber ich meine, es gibt ja schon, du hast ja schon durchaus mal Gäste, wo du das genau mitbekommst, dass die nicht den geringsten Bock auf den Inhalt haben, den du da gerade machst. Ja. Die gibt es ja durchaus auch. Und umgekehrt hast du halt welche, wo du das Gefühl hast, die würden am liebsten nicht mehr gehen. Also wie gesagt, gerade in unserem Games-Bereich, wo irgendwie alle Konsolen standen, PC standen und ein Stapel von den neuesten Spielen, gerade unter den Jungs, die wir als Gäste hatten und bei diversen Boygroups und so, die bekamst du bei uns aus dem Bereich ja eher nicht weg, als dass sie sich gedacht hätten, wie schlimm und peinlich wäre das denn. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei Sarah Kuttner gewesen wäre, wenn sie bei uns zu Gast oder bei Games zu Gast gewesen wäre.
Ich glaube, die wäre instant in love mit mir gewesen.
Ich glaube auch, ja.
Da hätte es geknistert, da hätte man sofort gemerkt, wow, Soulmates.
Mhm. Und dann wärst du jetzt auch in der Doku ein Teil vielleicht.
Ja. Mhm. Der Mann hinter Sarah Kuttner.
Vielleicht wärt ihr beiden jetzt zusammen und wärt gerade in euer neues Häuschen irgendwo umgezogen. Hm.
Das hätte alles passieren können. Aber nein.
Vielleicht ist noch nicht zu spät. Ruf doch einfach mal an.
Ich möchte gerne über Autos reden mit euch, Leute. Ich habe ja gestern...
Oh, das trifft sich gut, da habe ich nämlich auch eine Frage. Aber du zuerst.
Okay. Ich war ja, wie ihr wisst, habe ich ja...
Und dann müssen wir noch ganz kurz, muss ich schon mal anmelden. Ja. Es gibt Neues an der Hundefront.
Oh, okay.
Haken wir schnell das Auto ab. Es geht ganz schnell. Ich habe ja gestern Georgs Auto zurückgebracht, nachdem ich es ja 8 Wochen mindestens hatte. Und
bevor du weiterredest.
Ja.
Würde ich gerne von Georg wissen.
Ja.
Wie hast du das Auto in Empfang genommen? Hast du es so bekommen, wie du es ausgeliehen hast? Ist dir etwas aufgefallen? Was war anders?
Besser als erwartet.
Moment mal, was hast du erwartet?
Tja, das ist die Frage. Ich habe halt erwartet, dass du da irgendwie 8000 Kilometer fährst und irgendwie nichts mehr an der Stelle ist, wo es vorher war. Dafür sah es echt ganz gut aus. Und bis auf Kleinigkeiten ist ja alles noch in Ordnung. Also ich bin positiv überrascht gewesen.
Ja, also das versteht sich doch von selbst. Ich habe aber auch wirklich gesaugt und geputzt und auch gewusst, dass über Weihnachten ja keine Waschanlage wahrscheinlich auf ist. Dann habe ich zu Hause nochmal gewaschen, dann nochmal bei der Oma mit Hand gewaschen.
Aber hallo, mit der Hand
nochmal gewaschen. Gut, an der defekten Rückfahrkamera kann ich wahrscheinlich nichts dafür. Die ist halt voll Wasser gelaufen, das ist defekt. Und ich habe wirklich aufgepasst. Und gestern war ja die Übergabe und an der vorletzten Tankstelle, bevor Georg sein Auto wieder kriegt, steht vor mir ein Typ. Es ist ja so bei Tankstellen, du fährst ja rein und dann sind ja immer zwei Zapfsäulen, eine vordere und eine hintere. Und wenn die vordere frei ist, dann fragt man sich, warum der Typ, der vor einem steht, die hintere benutzt. Denn wenn er durchfahren würde, könnten da zwei Autos parallel tanken und nicht nur eins. Und ich müsste nicht warten. Wisst ihr, was ich meine?
Es gibt ja Leute, oft ist es ja so, dass vorne einer steht, dann kommt der, nimmt die zweite, dann fährt der vordere weg und dann sieht das scheiße aus.
Ja, in dem Moment war vorne keiner und er ist halt hinten gehalten und ich hätte eigentlich durchfahren wollen. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt. Zu Recht. So. Meine Frau.
Das kennen Sie, Etienne.
Meine Frau. Nee. Meine Frau regt dich nicht so auf. So, ich habe so richtige Krawatte gehabt. Der steigt also in sein Auto, fährt dann weg und ich konnte endlich durchfahren. Dann wird mir auch tatsächlich klar, warum der wahrscheinlich an der Zapfsäule gezapft hat.
Weil es nicht derselbe Sprit ist an beiden.
Richtig,
Säulen.
Vorne gab es keinen Diesel, aber ich stand vorne. Ich so mit so einer Krawatte, oh Mann, ey. Ach, jetzt weiß ich auch warum. Alter, hinten gibt's Diesel. Ich also den Rückwärtsgang, fahr zurück, krabben.
Sie müssen ja dazu sagen, die Rückfahrkamera funktioniert ja nicht.
Rückwärtskamera funktioniert nicht. Krawum. Ich also beim vorletzten Tanken.
Du bist gemutet, glaube ich.
Beim vorletzten Tanken.
Du bist rückwärts in ein Auto reingefahren.
So kann man sagen. Also bin ich beim
vorletzten. Ja, aber dann könntest du doch sagen, er sei dir hinten reingefahren. Er muss erstmal das Gegenteil beweisen.
Das ist ein schöner Gedankengang. Direkt erstmal dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben, obwohl
direkt
man eigentlich schon
sagen,
weiß,
sind Sie bescheuert, warum fahren Sie mir hinten rein?
Auf alle Fälle, ey. Ich so, nein, ich wollte Georg das Auto wieder bringen. Und jetzt fahre ich einem rückwärts in die Karre. Ich war echt in Tränen nah. Ich steig aus. Weil ich wirklich zu meiner Frau immer gesagt habe.
Was ich ja nicht verstehe, ist, du hast doch Abstandshalter nach hinten.
Die haben auch
doch bieb, 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 bieb. Und dann bist du einfach weitergefahren. Bis zum Kontakt.
Ich vermute, also bevor ich zu dieser Zapfsäule war, hinter mir keiner. Und plötzlich stand der da. Der muss wohl mit dem Affenzahn heraufgefahren sein, hinter mich gestellt haben. 20. Wahrscheinlich hat der Mitschuld, kann ich nicht beweisen. Es sei denn, ich werte die Kameras. Und das überlege ich mir tatsächlich noch von der Tankstelle aus. Da gibt es ja Kameras, damit wir das nochmal nachvollziehen. Auf alle Fälle bin ich dem rückwärts reingefahren. Krach, war am Boden zerstört, gehe ums Auto.
Aber guck, Moment, natürlich, selbst wenn der schnell dahin gefahren ist, bist du schuld.
Es sei denn, der ist mir rückwärts auch reingefahren.
Ja gut, dann.
Meinst, während du rückwärts fährst, fährt er noch vorwärts?
Ja, genau. Das weiß ich ja nicht. Ja, die Rückwärtskamera ging ja nicht. Und du hast, ja, auf alle Fälle.
Rückspiegel ging auch nicht, oder was?
Ja, wir hatten hinten die Ablage relativ voll mit Mänteln und so. Und
der Seitenspiegel ging auch nicht.
Doch, da habe ich ihn aber nicht gesehen. Also ich will mich jetzt nicht komplett da rausreden. Und ich glaube.
Nicht komplett.
Ich glaube, dass ich auch eine Teilschuld zumindest habe. Auf alle Fälle mache ich mir natürlich nur Sorgen um Georgs Auto. Und nach dem Krach zu urteilen, den das gemacht hat, habe ich gedacht, scheiße, Georgs Auto ist hinten jetzt komplett im Arsch und ich fahre zu Georg und muss dem mein kaputtes Auto zurückgeben. Geh raus. Alles ganz bei Georg. Sieht super aus. Und da Georg eine Anhängerkupplung hatte, was ein Riesenglück war, habe ich sozusagen praktisch nur dem Hintermann mit der Anhängerkupplung vorne irgendwo ein Loch da reingemacht in sein Plastik. Das war's. Und an Georgs Autos nichts. Und da war ich erstmal richtig glücklich. Und trotzdem war das.
Der war tatsächlich
sehr sehr entspannt und also der war freundlich. Wahrscheinlich, weil er auch sofort gedacht hat, super, dass die Frau von dem Typen, der gerade ausgestiegen ist, sofort sagt, warum fährst du denn rückwärts einem rein? Also schon meine Schuld zugegeben hat und ich so Nadine böse angeguckt. Jetzt noch überhaupt nichts klar, wer irgendwie schuld ist. Aber Nadine so, ja, aber du bist doch rückwärts gefahren. Also da war das Thema mit möglicherweise kann ich die Schuld noch ein bisschen zu ihm verlagern, schon mal komplett durch. Ja.
Und musst du das jetzt, zahlt das die Versicherung oder zahlst du das oder was kommt da jetzt auf dich zu?
Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das teuer wird. Und das war jetzt kein
Hochmut. Das haben schon viele gesagt.
Ja, ja. Wir haben festgestellt, sie haben da den halben Motor rausgenommen. Der Fahrer musste sich jetzt einen Tesla kaufen.
Und der war unter Schock. Der kam ja an der Fahrer, war unter Schock im Krankenhaus. Der ist umgekippt hinterher. Nee, also ich muss mal gucken. Ich bin gespannt, wie teuer das wird und dann schauen wir mal. Auf alle Fälle, dass das der vorletzte Tankvorgang ist, ist wieder so klar.
Lustig gewesen wäre halt, wenn du dich nicht mit dem einigst und sagst, ja, mein Nummernschild können Sie sich gerne aufschreiben. Ist auch mein Wagen.
Und dann noch Mittelfinger zeigen und wegfahren. Ich habe auch wieder Mist gebaut, aber ich weiß noch nicht, wie schlimm es ist. Also es ist nicht so schlimm. Aber ich habe erzählt vor ein paar Wochen, dass ADAC und bla bla bla, neue Batterie. Mhm. Und gestern ist mir aufgefallen, ich habe meine Mutter aus der Einfahrt rausgelassen mittags, als sie weggefahren ist. Und nachts, so gegen 12:30, gucke ich noch mal raus und sehe, das Licht brennt vor meinem Auto. Und ich so, ach du Scheiße. Und dann habe ich habe dann circa 8 bis 9 Stunden lang das Licht brennen lassen vom Auto. Nagelneue Batterie allerdings. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was bedeutet das? 8 Stunden lang Auto stand, Licht brennen lassen. Ist die neue Batterie jetzt auch schon wieder am Arsch?
Nein.
Oder kann eine nagelneue Batterie das ab? Was ist da jetzt der Stand?
Ja, alles entspannt. Keine Sorgen machen. Nagelneue Batterie, 8 Stunden. Es ist ja vor allen Dingen nur Standlicht. Es ist ja nicht das Fahrlicht.
Nee, es war das Fahrlicht.
Okay.
Geht der nicht, wenn du den ausmachst, dann automatisch blendet der runter? Du hast ja nicht die ganze Zeit.
Ach so, ja gut, das kann sein, dass der
ja, das ist Energie schon.
Ich habe auf jeden Fall die Tür aufgemacht, es hat sofort gepiept. Piep, 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 ja. Ich verstehe nicht, wie mir das entgehen konnte.
Keine Sorgen. Keine ja? Sorgen. Ja, steig ein, alles gut.
Ja, ich muss am 5. Januar habe ich meinen Termin beim Kfz-Mechaniker. Und ich habe da jetzt schon eine Liste an kleinen Reparaturen, die gemacht werden muss. Bin mal gespannt.
Ich sitze ja bei meinen Eltern und ich gucke gerade aus dem Fenster von meinem Vater und mir ist gerade, also meiner Frau, das neue Auto übergeben worden. Ich habe nämlich jetzt so ein Auto-Abo gemacht und da zahle ich jetzt 6 Monate irgendwie ungefähr 500 Euro und habe dann 6 Monate ein Auto, muss keine Versicherung zahlen. Das ist gerade gebracht worden.
Für 6 Monate oder pro Monat?
Pro Monat, für 6 Monate. Boah. Ja. Naja, ich muss halt nichts zahlen.
Doch, also, 500 Euro im Monat.
500 Euro.
Ja, ja, aber.
Wenn du mit deinen Kilometern auskommst, das wird sich auch noch zeigen.
Nee, ich habe schon hochgegradet.
Ja, für 500 Euro kannst du doch ein richtig krasses Auto leasen.
Ja, aber.
Du musst dann aber trotzdem noch versichern.
Ja, was kostet das? Das ist doch nicht so viel.
Da kommst du aber, doch, du bist ja auch mit 500 Euro locker dabei. Klar. Also ich mache das jetzt erstmal und guck mal, wie sich so ein Elektroauto fährt und ob das alles Sinn macht für mich. Und jetzt habe ich 6 Monate Zeit. Ist mir gerade, ich gucke drauf, steht gerade gegenüber.
Das heißt, die Geschichten zu den Autos, die werden in den nächsten Wochen nicht abreißen. Du hast den Werkstatttermin Anfang nächstes Jahr. Ich habe irgendwie Inspektionstermin. Jochen hat immer noch den Volvo, der in irgendeiner Schrauberecke steht, plus das neue Auto. Also.
Aber ich finde, ich will ja schon seit Jahren ein neues Auto haben. Und ich habe auch in letzter Zeit mich mit Leasing und Abo und so weiter beschäftigt. Aber ich finde es so teuer. Ich finde 500 Euro im Monat, das ist einfach sau viel Geld. Stell mal vor, das würdest du auf deine Miete drauf zahlen.
Ja, natürlich ist das viel Geld, aber bewegen kostet halt viel Geld. Ich meine, lies dir ein Auto, was zahlst du da im Monat?
Lies doch mal nur ein Buch.
Aber rechne mal aus, was du bezahlst im Monat.
Da bist ja, ist sau teuer.
Also erstmal zahlst du schon mal 100 Euro Versicherung.
Ja.
Und dann musst du ja jeden Kilometer abrechnen an Wertverlust und so, das läppert sich
total. Naja, exakt, deshalb fahre ich ja seit 12 Jahren die gleiche Kiste.
Ja, aber ja, es macht auch total Sinn, den zu fahren, bis er Schrott
ist. Ja, aber ich hätte halt auch gern mal, weiß ich nicht, manchmal mache ich ja so hier Miles oder so Miet-Ding, so Carsharing und so. Und dann, das sind ja in der Regel neuere Autos. Hast du das ein neuer BMW oder auch so ein ID4 oder sowas? Wie heißen, ID4 war Independence Day. Wie heißen die? ID4.
Also, den gibt's, glaube ich.
Ja. Habe ich hier vorne. Egal, auf jeden Fall so Elektroautos und so. Und dann haben die zum Beispiel Sitzheizung.
Mhm. Oh, Georg hat eine Lenkradheizung. Ja. Wie geil bitte ist ein Lenkradheizung?
Und da merkst du halt einfach so, dass ich schon so, das ist so wie früher, mein erstes Auto war ein 2er-Golf, ne? Mhm. Und der hat sich halt gesteuert und gefahren wie so ein Panzer. Und hatte keine Servolenkung. Und das war einfach der komplette Krampf. Und dann, als ich das erste Mal mit dem Auto von meiner Mutter, die hatte dann, glaube ich, ein Alfa Romeo, war das. Und der hatte Servolenkung. Und dann bin ich mit Servolenkung eingepackt und ich habe gedacht, ich hätte fucking Licht gesehen. Das war so ein unglaublicher Gamechanger, wie locker, das Einparken hat plötzlich Spaß gemacht, also wirklich Spaß gemacht, weil es so einfach ging. Und so ist es irgendwie jetzt auch, wenn ich dann irgendwie bei anderen Leuten mitfahre oder wie gesagt so ein Carsharing mache und du siehst, was heutzutage ganz normaler Standard ist in Autos, ja, was heute gar, also für eine Sitzheizung würde ja heute keiner mehr noch einen Aufpreis zahlen, aber für jemand, der keine Sitzheizung hat, lasst euch gesagt sein, im Winter, wenn plötzlich die Nieren erwärmt werden, ey, das ist das Allergeilste. Ich werde nie wieder, wenn ich mir irgendwann mal ein neues Auto hole, nie wieder ein Auto ohne Sitzheizung.
Das ist angenehm.
Das beste Feature.
Ich sag ja, Georg hat eine Lenkradheizung. Das ist nochmal geil. Wenn das Lenkrad im Winter total arschkalt ist, drückst du einen Knopf und dann werden deine Flossen auf einmal warm. Mega.
Vor allem bei den neueren Autos hast du ja auch noch den ganzen Technik-Schnickschnack mit drin. Da bin ich immer so ein Riesenfan von allen möglichen Kameras und Sensoren und Ein- und Ausparkhilfe. Oder der Wagen parkt sich halt von alleine ein oder aus.
Apropos Kamera, ich hatte schon eine Reparaturanleitung für die Kameras rausgesucht. Oh, ich hätte also gewusst, wo man die ausschraubt. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte das eigentlich heimlich machen und dann einfach sagen, ist schon repariert. Aber ich habe da
Georg aber erkannt an dem Duct Tape.
Aber meine Frau hat mich so, man hat mir so tief in die Augen geguckt. Lass das bitte, hat sie gesagt mit ihren Augen. Lass das bitte. Ich sage, ich kann das aber. Es steht hier, ist so im Video, wird's eins, also man kann nichts falsch machen. Lass es bitte.
Ich kann das aber, die Definition für ich kann das aber ist, es existiert ein Video, das ich anklicken kann.
Ich muss das Thema wechseln. Ein Wort.
Ja.
Berner Sennenhund.
Das ist schön. Die sind wirklich süß und schön. Die sind doch so fleckig, schwarz, braun, weiß gefleckt. Süße Ohren.
Berner Sennenhund ist, glaube ich, also es herrscht hier noch keine Einigkeit. Generell herrscht keine Einigkeit, weil meine Frau ja keinen Hund will.
das ist eine gute Voraussetzung.
Aber ich habe jetzt nach langer Recherche den Berner Sennenhund für mich ausgewählt. Allerdings, ich war neulich hier im Wald spazieren mit der Family. Und da kam ein älteres Pärchen mit einem süßen Hund uns entgegen. Meine Frau war ganz, die hat gesagt, sie glaubt nicht, was sie gerade sieht. Ich habe die nämlich angesprochen. Sie hat gemeint, das ist das erste Mal im Leben, dass ich freiwillig fremde Menschen anspreche. Und ich bin freundlich, wie ich nun mal bin, habe ich dann gefragt, entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Was ist das für eine Hunderasse, die Sie haben? Und dann haben die mir gesagt, das ist ein, ja, ich glaube, es war eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Kann es sein, Golden Pudel oder Retriever?
Golden Doodle. Golden Doodle gibt's.
Golden Doodle?
Ja.
Irgendwie so. Also eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Und dann haben wir noch so ein bisschen geschwätzt. Und dann hat sie gesagt, normalerweise sind die sehr familienfreundlich. Dieser hier allerdings nicht. Der mag keine Fremden. Haben wir noch so ein bisschen Smalltalk und dann bin ich weitergegangen. Und den fand ich auch sehr sweet. Also der sah so süß aus. Allerdings ist der, glaube ich, nicht ganz so pflegeleicht wie so ein Berner Sennenhund. Das Tolle am Berner Sennenhund ist, finde ich, das ist ein richtiger Hund. Das ist so einer.
Der braucht richtig Auflauf.
Ich muss richtig grinsen, wenn ich dran denke. So.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, ich komme nach Hause und dann kommt da der Berner Sennenhund auf mich zugesprungen und so.
50 Kilo schwerer Hund als erster Hund. Und du hast keine Erfahrung damit. Und der Hund wird keine 10 Jahre alt. Oh Gott.
Wie, der wird keine 10 Jahre alt?
Ja, die haben unglaublich geringes Alter, ne? Berner Sennenhunde.
Ja?
Mhm. Aber was mir viel mehr Sorgen macht, ist die Größe von dem Tier.
Aber da, ich, so groß, also die wären, das ist jetzt keine Dogge oder so, also die wären.
Was habe ich gerade gelesen? Ich habe mal nachgeguckt, was stand hier? Gewicht 40 bis 60 Kilo bei Männchen und 35 bis irgendwas bei Weibchen.
Boah, da bist du ja nur, kaufst du ja nur Hundefutter den ganzen Tag.
Vier Dosen.
Hier, okay, und wieder, und ist schon leer. Aber, und wieder Essen leer. Oh. Da
zum Beispiel meine Frage. Woher weiß ich, ob ich ein Mädchen oder einen Jungen nehme?
Woher weißt du, was du willst?
Ja, oder wo ist der Unterschied? Woher soll ich wissen, was ich.
Also die Männchen haben so ein.
Nein, ich meine jetzt so bei der, was die Verhaltensweisen zwischen Männchen und Weibchen angeht. Was ist da, also, gibt es da Unterschiede
im Verhalten, Hund.
In der Art der Pflege? Was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ist, dass weibliche, also Hündinnen, ihre Periode kriegen können.
Und die, ja, wenn läuft. Das sind halt Lebewesen, die.
Ja, aber was kauft man denen dann? Slip-Einlagen oder was macht man?
Windeln.
Es gibt sowas, ja, so eine Art Windel. Und du kannst sie aber auch kastrieren lassen, dann werden sie nicht mehr läufig. Da wartet man aber meistens nach der ersten oder zweiten Läufigkeit, die wartet man ab. Und dann,
man kann Weibchen kastrieren lassen.
Und dann werden sie halt nicht mehr läufig. Mein Hund zum Beispiel ist kastriert.
Die Arme.
Ich habe einen Junge.
Nee, das ist, in dem Fall ist das ganz gut, weil das irgendwie bei ihr dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Krebs bekommt, ein bisschen geringer ist. Man das halbwegs frühzeitig machen. Das hieß es zumindest damals. Ob das noch der neueste Stand der Erkenntnis ist, weiß ich nicht. Ja. Und es kommen auch nicht alle Weibchen super gut klar mit der Läufigkeit. Ne? Es gibt halt welche, denen geht es dann nicht so gut. Und,
ja. Unabhängig jetzt davon, Männchen oder Weibchen, mal ganz kurz. Ja. So ein Hund. Ich weiß ja, dass du jetzt im Moment jetzt immer gerne ausschläfst. Dass also vor 10 Uhr braucht man dich nicht anrufen. Da bist du eigentlich nie wach. Das ist ja, dann muss der Hund aber schon raus gewesen sein. Du weißt schon.
Ja, es gibt ja hier auch noch andere Leute innerhalb dieser Familie, die.
Okay,
auch,
also morgens gehst du schon mal nicht können. Mit dem Hund raus.
Ich mach die Nachtschicht.
mit dem Hund.
Okay.
Du gehst doch kein Problem.
Okay. Ja, okay.
Das kann man sich doch aufteilen.
Wie oft muss denn ja, kann so man ein das. Berner Sennenhund, hast du, da würde ich mal gucken, wie viel Auslauf der so pro Tag braucht. Da bist du halt nicht mit einer Viertelstunde um den Block gehen bedient, ne? Weil der natürlich,
ja, aber
dann nimmt er dir die Bude auseinander.
Wir haben ja einen Garten oder so, der kann ja auch ein bisschen ums Haus joggen.
Mhm. Okay.
Kannst ja auch eine Hundetür einbauen. Einziges Problem ist, dass da jeder Einbrecher durchpasst, wenn der Hund durchpassen soll.
Ja, habt ihr nicht Kevin allein zu Hause gesehen jetzt am Weihnachten, da muss ich mir keine Sorgen. Aber ich habe gelesen, so ein Berner Sennhund tatsächlich auch so ein sehr, also nicht sehr, aber dass die durchaus eher zu den Fauleren gehören. Also dass die durchaus auch
passt gern, zu dir, meinst du?
Ja, also das finde ich natürlich, das ist für mich halt einfach eine richtige Qualität, wenn ein Hund sagt, oh, ich liege hier gerne auf dem Teppich. Das finde ich natürlich gut, schon ne? eine geile Eigenschaft bei einem Hund.
Mhm. Weil, und du kaufst ihm eine Plazy und dann hast du erstmal zwei Gassigänge weniger pro Tag.
Ja, ich will jetzt auch nicht direkt sagen, das ist natürlich jetzt, ich weiß, jetzt hagelst wieder Mails, ja, wenn du schon so anfängst, nein, ich nehme das ernst. Es ist für mich, ich nehme das schon ernst und ich weiß auch, dass da Arbeit und Verantwortung auf mich zukommt. Ich finde es eher, habe ich ja auch schon mal gesagt, ich finde es eh so verwunderlich, dass als ich gesagt habe, wir kriegen ein zweites Kind, haben alle gratuliert, wenn ich sage, ein Hund, und sage, bist du dir sicher, was das für eine Verantwortung ist? Also mir ist schon klar, dass man das nicht auf der linken Arschbacke absitzt. Aber ich denke mir halt, Millionen Menschen da draußen haben Hunde und kriegen es hin. Warum sollte man das
Menschen, die es nicht hinkriegen? Also das darfst du ja auch nicht vergessen.
Aber es gibt einfach auch viele, die es hinkriegen und ich traue mir das auf jeden Fall zu. Aber natürlich muss ich ja eh erstmal an meiner Gattin vorbei.
Ich hab eine super Idee.
Ist die der Endgegner in Sachen
Hund? Ja, die ist wirklich der Endgegner.
Wir können ja, also wenn du jetzt sagst, okay, mit Berner Sennenhund kommst du bei deiner Frau nicht durch, vielleicht selber was produzieren, was Kleineres. Mein Zwergpudel, der ist noch nicht kastriert und der ist heiß wie Frittenfett und ist auch vom Züchter. Der hat also praktisch so einen Stammbaum um so eine Urkunde. Und mit dem könnte man natürlich Nachwuchs produzieren für euch. Ja, du suchst dir irgendwo in der Nachbarschaft irgendwie eine läufige Hündin, wo du sagst, das ist aber ein schöner Hund. So ein großer vielleicht.
Ach, anders? Du kannst doch nicht einfach die mischen.
Den musst du fragen. So. Ja, aber du und die sind halt neue heiß. Die sind halt heiß auf Hundenachwuchs. So,
dann aber du kannst doch nicht, angenommen, da ist jetzt in eurer Nachbarschaft ein Schäferhund.
Doch.
Du kannst doch nicht einfach deinen kleinen Mini-Pudel dann zum Schäferhund bringen und sagen, ja, mach mal
einen
Schäferpudel.
Der Schäferhund vielleicht nicht, aber vielleicht ein bisschen kleiner, wo er draufkommt. Grundsätzlich ist ja alles vorstellbar.
Das darf man. Man kann einfach so
neue. Nein, man lässt den ja nicht einfach in den Garten. Man muss schon den Besitzer fragen, ob das in Ordnung wäre.
Ja, das ist mir schon klar. Aber du kannst einfach Hundtyp A
und Mischlingshunde.
Na klar. Ja. Und dann kriegt der Nachwuchs.
Aber wer weiß? Aber weiß man? Gibt es da nicht explosive Mischungen? So irgendwas, was einfach
explosive Mischungen?
Ja, keine Ahnung. Ich meine, dass du irgendwie so jemanden, dass du zwei Rassen von Hunden miteinander mischst.
Aber so ein Cockapoo zum Beispiel, so ein Cocker Spaniel,
nicht gemischt werden sollten, weil der eine halt keine Ahnung, lange Beine hat und einen kurzen Hals oder so. Und dann kommt am Ende irgendwas raus, was nicht überlebensfähig ist oder so.
Weiß ich nicht.
Es gibt auf jeden Fall mit Sicherheit Züchtungen, die nicht optimal sind. Aber grundsätzlich, mit den Mischlingen sagt man doch meistens nach, dass das relativ gesunde Rassen sind.
Und vor allen Dingen ist
das. Im Gegensatz zu den reinrassigen Hunden, weswegen wir ja gerade waren. Ich habe nochmal nachgelesen.
Ist auch ein preisliches Argument.
Was passiert,
Hunde sind halt auch teuer, ne? Wenn
ein Zwergpudel mit einem Berner Sennenhund mischt.
Berner.
Das wird rein anatomisch schon nicht so ganz leicht.
Da kommt schon was raus.
Aber es gibt so absurde Mischungen. Guck dir die ganzen Corgi oder Corgi? Ich weiß es nicht. Diese mit den kurzen Beinen. Ja. Und die gibt es halt in allen möglichen Varianten gekreuzt mit Schäferhunden oder mit, wie heißt Rottweiler oder so, wo der eine Hund halt, keine Ahnung, was ein Drittel so hoch ist wie der andere. Ja, und am Ende kommt etwas raus, was wie ein verkleideter Corgi aussieht.
Oder so ein Dackel. Ich habe mir so im Zuge meiner Recherche, habe ich mir halt Fotos von unfassbar vielen Hunderassen anguckt. Und so ein Dackel ist doch auch so ein Freak of Nature. Das kann mir doch keiner erklären, dass das ist, als ob der ein Surfbrett geschwängert hat oder so. Das macht überhaupt keinen Sinn. So eine lange Wirbelsäule, wo die Beine so
doch, weit die kommen in die Fuchsbau, in den Fuchsbau kommen
ja,
die
rein.
Das ist so ein Jagdhund, die haben die ja gezüchtet, damit die in den Bau reinkommen.
Aha.
Das ist so ein Jägerhund eigentlich.
Ja, es gibt aber auch viele Hunde, wo der Amateur dann sagt, das ist ein richtiger Hund und glaubt, das sei gesund, nur weil das Tier groß ist. Und dann hast du halt 10 Millionen andere Dinge, die bei dem Hund nicht so gesund sind. Guck dir halt die diversen Schäferhund-Varianten an.
Also wenn ich jetzt sage, also angenommen, ich schaffe es, meine Frau vom Berner Sennenhund.
Ja.
Oh Gott, ich gucke mir hier gerade Welpen vom Berner.
Gibt es nicht so eine App, wo man Kreuzungen sehen kann? Hier Dudel mit Pudel und Pudel mit Dackel, wo so eine App, wo man die zusammenstellen kann und man sieht, was, was da rauskommt. Gibt es da bestimmt, oder? Muss es geben.
Tinder für Hunde.
Gibt es bestimmt auch. Mittlerweile okay, lässt sich damit ja cool, gutes Geld verdienen tatsächlich für viele. Ne? So ein Welpe kostet ja 2.500 Euro teilweise.
Ja, und mehr.
What? Ja, klar. Kriegst du von mir, wenn wir das selber machen, natürlich günstiger den Samen.
Danke, Jochen. Aber Moment, also ich habe so viele Fragen. Also wenn ich jetzt sage, nur mal angenommen, Frau gibt ihr okay, wir machen das, Berner Sennenhund. Wie geht's dann weiter? Also wie, ich habe wirklich gar keine Ahnung, muss ich dazu sagen. Geht man in ein Tierheim?
Ich würde wenn das man den zu einem ersten Hund.
Geht, wie findet man da jemals? Googelt man, wer verkauft einen Berner Sennenhund? Holt man sich einen Welpen? Holt man sich einen Einjährigen? Holt man sich einen Dreijährigen?
Ich glaube, also Eddie, ich habe gar keinen Plan. Du hast Kinder. Du hast noch keine Vorahnung. Ich glaube, in ein Tierheim zu rennen und irgendeinen Hund zu holen, ist, glaube ich, ein ganz schönes Wagnis. Bin dafür, dass man aus Tierheimen Hunde holt, aber der erste Hund, glaube ich, muss es nicht unbedingt sein, wenn man noch keine Checkung hat. Hatte ich ja auch nicht.
Und ja, aber das macht es auch nicht besser, wenn du dann sagst, ich habe einen Welpen und keine Ahnung, wie ich den erziehen soll, gerade wenn das ein
Tier ist. Ja gut, dann geht man ja in die Hundeschule, in so eine Welpenschule.
Okay, ja. Frage, Hundeschule. Habe ich auch schon häufiger gehört. Wie oft geht man in die Hundeschule?
In der ersten Zeit, wenn das ein Welpe ist, relativ oft.
Das so, relativ oft
zweimal die Woche. Zweimal die Woche.
Zweimal die Woche.
Ja, waren wir am Anfang, glaube ich. Ja. Und dann wöchentlich oder so.
Und über was für einen Zeitraum?
Ja, so 2 Monate, glaube ich, war das.
Ja gut, das kommt ja darauf an, was du mit dem Hund lernen willst oder was der Hund dort lernen soll.
Na ja, gut, Wohnung aufräumen, hinter sich die Tür zumachen, solche Sachen. Ja. Steuererklärung.
Ja, aber wenn du eine bestimmte Rasse haben willst, dann wirst du halt nicht umhinkommen, dir einen entsprechenden Züchter zu suchen und jemanden zu finden, der idealerweise dann auch einen Wurf hat zu dem Zeitpunkt, wo du einen haben willst. Und dann holst du den halt, keine Ahnung, in welchem Alter das bei denen der Fall ist. Ich glaube, normal ist so um die 10 Wochen oder so, zwischen so 10 und 12 Wochen. Und dann wird er abgeholt.
Ich kann dir mal sagen, wie es bei uns war. Wir hatten uns irgendwie, also ich habe ja sowieso nichts zu sagen gehabt, weil ich eigentlich gegen Hund war. Also meine Frau hat sich eine Züchterin ausgesucht, die war in Neumünster und die hatten eben diesen Pudel, diesen Zwergpudel. Dann sind wir da vorbeigegangen nach dem Wurf und dann haben wir uns diese 8 Welpen angeschaut und uns dann gesagt, oh, der ist aber besonders süß oder der. Und dann haben wir uns für einen entschieden. Ja, dann haben wir uns für einen entschieden, wo man so ein gutes Gefühl bei hat. Keine Ahnung, so. Und dann, alles klar, den nehmen wir. Und dann bleibt er noch für eine gewisse Zeit bei der Mutter. Und irgendwann holst du den dann ab. Ich weiß nicht, nach 10 Wochen, Georg? Ich weiß es nicht mehr genau.
Nee, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war so 10, 12 Wochen.
Genau, dann gibst du dem Geld und dann, wir haben dann so ein Stammbuch gekriegt, weil das eben vom Züchter war, die irgendwie ein Zuchtverein ist, keine Ahnung. Und dann haben wir den mitgenommen. So. So ging das.
Und jetzt sag mir, ich weiß ja noch, wir haben das ja sogar hier im Podcast alles live mitverfolgt, du warst ja sehr Anti-Hund, es war ja eher umgekehrt bei euch, da wollte ja deine ganze Familie wollte einen Hund, nur du wolltest es nicht. Mich würde mal interessieren, hat sich das verändert bei dir? Würdest du jetzt sagen, ich bin froh, dass ich den hab? Oder war das viel mehr Arbeit, als du es dir vorgestellt hast und du fühlst dich bestätigt? Sag mir mal, wie viel Zeit du jetzt am Tag mit dem Hund beschäftigt bist?
Also, wir haben ja so einen pflegeleichten Hund, also so ein Zwergpudel, der verliert ja keine Haare. Also du brauchst schon mal nicht irgendwie auf dem Sofa Haare wegmachen oder in der Wohnung Haare wegmachen. Nummer 1. So, dann braucht dieser Pudel, denn mit dem gehst du 2-mal vor die Tür. Dann, und wenn man ein Tag irgendwie scheiß Wetter ist, dann hockt der auch in der Wohnung und dann kann der das auch ab. Also der ist jetzt nicht so, dass der 40 Kilo.
Du lässt ja noch nicht einen ganzen Tag in der Wohnung, ohne rauszugehen.
Nein, wir haben ja einen Garten. Aber du musst jetzt, wenn jetzt mal regnet, dann hat der auch mal keinen Bock, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen, weil er sagt, nö, das Wetter ist mir scheiße, das Wetter finde ich zu scheiße, ich bleib mal auf der Couch liegen. Also der ist dann relativ entspannt, der muss nicht unbedingt 3 Stunden am Tag rausgeführt werden. Das war ein Entscheidungskriterium, aber das hat meine Frau gemacht. Keine Haare, der liegt den ganzen Tag auf der Couch und
wie ich.
Genau. Und ist einfach total irgendwie pflegeleicht und hat ein süßes Wesen auch für Kinder. So, das war der Entscheidungsgrund. Und ich war dagegen, weil ich keinen Bock habe, eigentlich spazieren zu gehen. Hat sich tatsächlich mittlerweile gewandelt. Ich gehe morgens mit dem raus, meistens so 40 Minuten, eine Runde. Und mittags dann meine Frau. Also einmal gehe ich am Tag raus und das ist entspannt. Und ansonsten ist es ein süßes Kerlchen. Ich war
auch ein totaler Nachtmensch. Das hat sich auch gewaltig geändert durch Hund. Also nicht, dass ich nicht immer noch irgendwie gerne nachts und lange wach bleibe, aber spätestens um so gegen 10 oder so, und das war früher teilweise sehr, sehr anders, dann quäle ich mich schon aus dem Bett, um mit dem Hund die erste Runde
zu gehen. Man aber sagen muss, wir waren jetzt im Sommerurlaub weg, sind nach Ibiza geflogen, da musst du erstmal eine Unterkunft für den Hund finden. So. Und da musst du erstmal
ein Pflegehund-Ittchen. Also irgendwo,
dass du. Ja, das ist halt auch, das ist halt auch die große Frage, was ist, wenn man in Urlaub fährt, ja. Was macht man mit dem
geht Hundepension? So, und dann guckt er dich ganz, ganz sauer an, dass du jetzt abhaust und der genau weiß, was auf ihn zukommt. Und dann brauchst du Leute, denen du vertraust. Die hatten beim ersten Mal eine Pension, da haben die Hunde alle draußen gelassen, weil das so alles so eben so Bernersen und große Hunde waren. Und der kleine verhätschelte Zwergpudel stand da und den mussten wir abholen lassen, weil das nicht geklappt hat. Der hat nichts gefressen, wurde dünner.
Aber man könnte den ja theoretisch auch dann 2 Wochen, wenn du, weiß ich nicht, 2 Wochen in Urlaub fliegst oder so, den könntest du ja dann auch zu einem Bekannten geben, der sich mit Hunden auskennt.
Wenn du jemanden hast, der die Zeit dafür hat.
Wenn da zum Beispiel jemand ist, der nicht so weit weg wohnt im Norden und auch schon Erfahrung hat mit Hunden, wo man den dann mal für 2 Wochen hingeben könnte.
Falls die beiden Hunde miteinander klarkommen, was nicht immer gegeben ist.
Ja, okay, überlege ich mal, wer da in Frage
ist. Ja, ich habe ja zu Hause im Garten was für Frieda gebaut, da würde er reinpassen, glaube ich. Da muss ich nur, baue ich noch ein Fenster rein.
Sein komisches Fritzelhotel.
Ach ja, also überred doch erstmal deine Frau und dann suchen wir für dich einen schönen Hund aus.
Auch ich habe übrigens gerade mal nach Mischling geguckt für Zwergpudel und welcher mir sofort ins Auge sticht, ist der Cockapoo. Cocker Spaniel Pudelmix. Finde ich auch.
Hochmodern.
Finde ich auch sehr süß, muss ich sagen. Das Problem, was ich so bei deinem Hund habe, also der ist natürlich zuckersüß, aber der ist so klein.
Ja.
Das ist so für mich schon wieder so eine halbe Katze irgendwie.
Ja, ist so ein Handtaschenhund und so ein Hätschelhund, aber.
Ich meine, es hat natürlich ganz viele Vorteile auch, aber irgendwie. Da habe ich den Beschützerinstinkt. Ich will aber, dass der Hund einen gewissen Beschützerinstinkt hat.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, dann musst du es größer machen.
Aber ja, es ist natürlich, ich habe diese Fantasy so in meinem Kopf und ich, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich da Bock drauf und ich habe auch ein bisschen Respekt davor natürlich, aber ich merke richtig, wie ich glaube wirklich, dass ich das irgendwann machen werde. So, ich muss wirklich da nochmal mit meiner Frau alle Pros und Kontras und so weiter und mit den Kindern, aber in meinem Kopf ist es echt, fehlt mir das zum Glück.
Nimm erstmal einen Hund von Freund, Bekannten, wie auch immer, mal für einen Nachmittag oder für einen Tag oder ein Wochenende.
Oder als Urlaubsvertretung. In Pflege
bei dir. Ja, aber willst du jemandem direkt für 2 Wochen deinen Hund anvertrauen, der noch nie irgendwas mit dem Hund gemacht hat?
Also ich habe schon mal Simons Katze für 2 Wochen übernommen. Und ich wollte die nicht mehr rausgeben. Das ist natürlich was anderes. Und sie wollte auch nicht mehr zurück. Die hat
ist das eine Hauskatze? Ist das eine Katze, die nur in der Wohnung? Oder konnte man ja, im Garten, ne?
Ja, ja, das war ja noch ohne Garten, ja. Also das okay. war eine Wohnungskatze. Und die hat sich dann, als Simon kam, um sie abzuholen, hat die sich im Bettkasten versteckt. Und dann kommen diese Katzenkoffer mit diesen Gitterstäben. Und wir mussten die dann da rein und die Katze hat dann da ihren Kopf noch da durch die Gitterstäbe gequetscht. Das hat mir das fucking Herz gebrochen. Das ist, wie schnell du auch so eine emotionale Bindung zu so einem Tier aufbaust, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so, ja komm, ich pass auf, ich fütter die. Aber die ist halt, die Scheißkatze ist wirklich jeden Abend, wir lagen im Bett, dann geht so die Tür, die Schlafzimmertür, so ein kleines bisschen auf, dann tipp, 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 boing, und dann ist sie aufs Bett gesprungen. Und hat so richtig löffelchenmäßig so den Arsch so richtig sich so breit gemacht, dann so auf den Rücken gelegt und wollte gekrault werden. Und als sie dann weg war, ich habe das vermisst, keine tippelnden Schritte mehr nachts, die ins Bett hüpfen.
Und naja. Nichts mit Berner Sennenhund.
Der, mal, der tritt die Tür so ein.
Schatz. Boah. Mach das Licht erstmal an. Sollen wir rätseln, liebe Leute?
Jo.
Lass uns rätseln. Am Set von Avatar 2 vollbrachte Kate Winslet eine erstaunliche Leistung, als sie 7 Minuten und 12 Sekunden lang was tat.
Okay. Das muss doch lösbar sein. 7 Minuten und 12 Sekunden. Wir wissen alle, Avatar 2 Way of Water spielt größtenteils im Wasser. Mhm. Hat es etwas mit Wasser zu tun?
Ja.
Gut, 7,5 Minuten. Aber ich glaube, so lange kann man nicht Luft anhalten. Ich frage trotzdem, hat es etwas mit Luft anhalten zu tun?
Ja.
Okay, hat sie 7,5 Minuten die Luft angehalten?
Jochen, der Punkt geht nicht an dich heute.
Ja, aber ich hätte es auch was soll man denn? Oh Gott, das gibt's doch gar nicht.
Tatsächlich hat sie 7 Minuten und 12 Sekunden lang die Luft angehalten.
Ja.
Es tut mir leid, ich habe erwartet, dass ihr euch so anstellt wie immer und dass Ewigkeiten dauert, aber es ist tatsächlich genau das, womit sie je nach Quelle den Rekord für den längsten angehaltenen Atem am Filmset brach, den zuvor Tom Cruise während der Dreharbeiten zum Mission Impossible Rogue Nation aufgestellt hatte. Vom absoluten Weltrekord fürs Luftanhalten ist sie damit allerdings noch weit entfernt. Den hält der Kroate Budimir Sobot mit 24 Minuten und 7
Minuten. 7 Minuten ist so krass. Ich habe letztens, als ich mit meiner Tochter schwimmen war, haben wir 20 Sekunden, also hat sie 20 Sekunden geschafft, ich 40 oder so und war schon außer Atmen. Also 7 Minuten ist schon, das muss man üben vorher.
7 Minuten ist krass, das kriegst du doch als normaler Mensch ohne besonderes Lungentraining oder sowas gar nicht hin.
Also ich habe noch ein paar Infos dazu und zwar einen Weltrekord unter anderem hat David Blaine aufgestellt, der Zauberkünstler. Der hat das in der Sendung von Oprah Winfrey gemacht und über 17 Minuten. Das war zum damaligen Zeitpunkt 2008 war das Weltrekord. Und in dem Fall wird noch unterschieden, ob du das mit Sauerstoffflaschen vorher machst oder nicht. Da gibt's irgendwie so ein Macht es bitte nicht nach, möchte ich dazu sagen. Schon gar nicht, wenn ihr irgendwo alleine seid. Du hyperventilierst vorher mit reinem Sauerstoff. Und das sorgt halt dafür, dass zum einen der Sauerstoffgehalt in deinem Körper erhöht wird und zum zweiten der Kohlendioxidgehalt in deinem Körper gesenkt wird. Denn das sind zwei der Hauptfaktoren, wann der Körper sagt, ich möchte jetzt atmen. Zum einen, wenn man zu viel Kohlendioxid im Körper hat, zum anderen, wenn man zu wenig Sauerstoff im Körper hat. Deswegen wird eine halbe Stunde lang oder so reiner Sauerstoff geatmet. Es gibt aber verschiedene Rekorde. Es gibt andere, wo man vorher keinen Sauerstoff atmen darf. Dann begibt man sich idealerweise in sehr, sehr kaltes Wasser oder zumindest in kaltes Wasser, um den Tauchreflex auszulösen. Das ist ein Reflex bei Säugetieren, der den Kreislauf verlangsamt und damit für einen geringeren Sauerstoffverbrauch sorgt. Also idealerweise gehst du ins Wasser, in nicht sehr warmes Wasser, und hältst dann nur den Kopf unter Wasser, ohne dich großartig zu bewegen, nicht schwimmen, nicht irgendwas anderes machen, was viel Energie verbraucht. Und der nächste Schritt ist dann noch zu versuchen zu trainieren, den Herzschlag und ich glaube auch Blutdruck irgendwie so ein bisschen zu senken, um eben für noch weniger Sauerstoffverbrauch zu sorgen. Und das sind so die Dinge, die gemacht werden, um diese Rekorde in die Höhe zu treiben. Aber wenn man sich überlegt, 2008 war es bei 17 Minuten, jetzt mittlerweile ist es bei 24. Also was für eine extreme Steigerung das allein in den letzten Jahren bei diesem Rekord war. Und ich habe gedacht, ihr werdet nie drauf kommen, weil ihr im Leben nicht denkt, dass sie als nicht trainierte, nicht Schwimmer, sonst was Taucherin, dass sie da auf 7 Minuten kommen könnte. Aber ja, das ist tatsächlich.
Du hast uns unterschätzt.
Ich habe euch absolut unterschätzt.
Vor allem uns. mich würde noch kurz interessieren, was denn der durchschnittliche, also so nicht trainierter, weißt du das, was man so als nicht durchschnittlich, also.
Nee, habe ich nicht so gefunden, weil ich auch nicht weiß, inwiefern diese Schritte, die ich gerade genannt habe, mit dem Hyperventilieren, Sauerstoff, kaltes Wasser und so, wie viel das alleine schon rausholen kann. Denn wenn unser Eins vorm Computer sitzt und einfach nur so die Luft anhält, ist ja nichts von dem gegeben. Und ich glaube, die meisten Menschen liegen dann so im Bereich zwischen 1 und 2 Minuten. Ich glaube, früher, als ich noch viel Sport gemacht habe, habe ich da so 2 Minuten gehabt. Ich glaube, mittlerweile wäre es.
Du hast 2 Minuten die Luft angehalten?
Ja.
Wow.
Und mittlerweile wäre es vielleicht 1 oder so. Also, aber ich weiß es nicht, wie viel das in diesen Unterwasserbedingungen für Menschen wäre, die es nicht trainieren. Vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, wenn du in irgendeine Art von Gefahr gerät und das tun müsstest, aber dein Auto fällt ins Wasser, du fährst ins Wasser oder so, dann setzt halt Panik ein, ne? Und wenn Panik einsetzt, dann ist halt nichts mehr mit in Ruhe die Luft anhalten und Körperfunktionen regulieren. Dann geht halt dein Kreislauf nach oben, dein Herzschlag und dein Blutdruck.
Ich hatte mal Panik beim Tauchen.
Ja, also. Das
war nicht lustig.
Es gibt diverse YouTube-Kanäle, wo es halt um Tauchen und Höhlentauchen geht. Mhm. Allein wenn ich die Videos gucke, kriege ich schon Panik.
Oh, was das Schlimmste, höre,
was die Leute da machen.
Was das Schlimmste momentan ist, was ich mir so reinziehe oder was in die Timeline gespielt wird, sind so Höhlen, Spalten, Forscher oder weiß nicht, wie man das nennt, die dann in die schmalsten Höhlen und Spalten durch.
Unter Wasser Kaxeln. Oder einfach nee, nur so?
Nicht Höhlen. Unter Wasser, aber trotzdem, die klemmen dann quasi in so einer Spalte drinne und filmen sich dabei und da kriegst du sofort klaustrophobische Reaktion, wenn du das nur siehst und denkst dir einfach nur, wie kann man das überhaupt frei, also du siehst so einen Ritze und denkst dir so, alles klar, das ist meine.
Da möchte ich nicht rein.
Ja, da versuche ich mich.
Und jetzt stell dir das Ganze noch unter Wasser vor.
Ja, völlig crazy, ey. Völlig crazy.
Bei Unterwasser hast du denn ja noch 10 Millionen andere Dinge, die dazukommen.
Apropos 10 Millionen andere Dinge, die dazukommen.
Ja.
Kommen wir zu unserer Patreon-Seite, wo fast 10 Millionen Leute uns schon monatlich supporten. Es sind nicht ganz 10 Millionen, es sind ein bisschen mehr als 3.000.
Coole Leute.
Wir versorgen euch mit Podcasts zwischen den Feiertagen, ja?
Zwischen den Feiertagen.
Wer macht das?
Bitte besonders auf die Schulter, dass wir keine Weihnachts- oder sonst was Pause machen, sondern hier zwischen den Feiertagen.
Wer macht das heutzutage noch? Das machen nicht
viele. Frischen Podcast produzieren für euch.
An der Stelle möchte ich mich auch mal bedanken für alle, die zur letzten Folge. Ich habe selten so viel Zuschriften gekriegt von Männern, die mir Parfüm empfohlen haben.
Oh ja, hast du denn jetzt was gefunden?
Das Ding ist, ich habe von meiner Mutter ein Parfüm gekriegt zu Weihnachten.
Die hört ja unseren Podcast.
Ja, und soll ich jetzt sagen, was es ist? Es wurde mir tatsächlich auch empfohlen von.
Fällt es dir denn, bevor du sagst, was es ist?
Ja, schon. Es ist nicht exakt, was ich gesucht habe. Ich habe ja mehr so den Altherren-Duft gesucht. Das ist, glaube ich, ein bisschen moderner. Und zwar ist es Armani You, heißt es. Und ich lese mal hier vor, die Nase hinter diesem Parfüm ist Cécile Maton. Die Kopfnoten sind Kastanie und Zucker, die Herznoten sind Salbei und Lavendel, die Basisnoten sind Vanille und Rauch.
Ist das ein Wein? Ich
kann mit vielem davon nichts anfangen. Herznoten, Kopfnoten, Basisnoten.
Keine Ahnung.
Wie ein Weihnachtsbaum.
Rauch kenne ich. Lagerfeuer und so, obwohl. Das ist ja auch wieder Zigarettenrauch. Dann gibt es Rauch vom Plastikverbrennen. Also.
Und das Ding ist, mir wurde auch zum Beispiel gesagt, wisst ihr, was der Unterschied zwischen Eau de Toilette und Eau de Parfüm ist? Mm-mm. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch rum, aber in Eau de Parfüm ist weniger Wasseranteil, wodurch der Duft stärker und länger anhaltender ist.
Okay.
Also
konzentrierter
weniger,
quasi.
Ja, genau, ist quasi weniger verdünnt. Also das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Also, und ich war ja so ein bisschen erstaunt, wie viele junge Männer eine richtige Expertise haben. Also manche haben mir dann halbe Seite, DIN A4-Seite irgendwie aufgedröselt oder so, wenn du ein bisschen mehr der Elder Statesman sein willst, dann nimmst du hier ein bisschen Raspelholz und bla 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 und dann wird das ganz gut und so. Also da sind wirklich viele Leute, kennen sich sehr gut und manche haben mir gesagt, wenn du das Parfüm nimmst und dann in die Öffentlichkeit gehst, dann wirst du drauf angesprochen. Wo ich ja auch nicht so richtig weiß, spricht das jetzt dafür oder dagegen? Weil es könnte ja auch sein, so wie bei Anchorman, Sex Panther. Smells like a diaper full of Indian food. Also, weißt ja nicht, wo
drauf angesprochen, das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Weil es gibt entweder, was ist das denn für ein klasse Duft, den du da hast, oder boah, ja. Wer ist das?
Aber ich werde jetzt, da ist jetzt Weihnachts- und Weihnachtsfeiertage und so waren, bin ich jetzt noch nicht wirklich rausgekommen. Aber nächstes Jahr, wenn ich wieder arbeiten gehe und in die Redaktion gehe und so weiter, dann werde ich da mal ein, zwei Tröpfchen auftragen und werde dann hier natürlich berichten, wie mein Umfeld auf diesen neuen Duft reagiert. Ob es da auffällige Verhaltensweisen gibt, ob mich Leute ansprechen, ob und wie sich das sozusagen auf mein Umfeld auswirkt.
Vielleicht findest du ja irgendeinen öffentlichen Auftritt von Sarah Kuttner und duftest mal da vorbei.
Ich dufte mal vorbei.
Ja. Julius hat dir geschrieben zum Thema Parfum aus Folge 250. Eddie, mein Opa hat bis er letztes Jahr tot umgefallen ist, immer Irish Moss getragen. Also wenn du einen Altherrenduft benötigst, ist das deine Wahl. Schön.
Ja.
Okay. Ihr habt ja die Möglichkeit, bei uns als Patreon uns Fragen zu stellen. In unserem Hour, Ask Us Anything, einmal im Monat veröffentlichen wir so ein Thread und da könnt ihr darunter schreiben und uns Fragen stellen. Hannes, Rützenhüttel und Servus aus Bayern. Ich hoffe, ihr nehmt meine Patreon und spendet trotzdem an. Ich verfolge euch schon seit Giga und habe den Podcast im Februar dieses Jahres entdeckt und habe alle Folgen nachgeholt und bin seitdem regelmäßiger Zuhörer eures Podcasts. Ihr macht das super. Danke für das wöchentliche Entertainment. Jetzt zu meiner Frage. Ich bin vom Beruf Erzieher in einer Einrichtung für schwer erziehbare Kinder. Mich hat ein befreundetes Pärchen angesprochen, ob ich mal bei ihnen vorbeischauen könnte, weil ihr Sohn sehr schwierig zu sein scheint. Stellt sich raus, das Kind ist völlig normal, aber die Eltern sind das Problem. Soll ich ihnen die Wahrheit sagen, dass das eigentlich Problem sie sind und unsere Freundschaft riskieren oder so tun, als ob alles okay ist? Ja, beste Grüße aus dem Süden. Das ist ein schwieriger Fall, ne? Also,
ja, vor allem möchte ich gar nicht wissen, wie oft das tatsächlich das Problem ist, dass das Kind ist. Kind, die Eltern sind irgendwie crazy.
Ja, was macht man da? Also, naja. Sie sind ja scheinbar befreundet. Also,
aber die Frage ist ja, inwiefern die Eltern das Problem sind. Sind die Eltern wirklich crazy? Oder ist es halt nur, dass das, was sie als Erziehungsidee haben, halt nicht so ohne weiteres mit dem Kind funktioniert? Also kann man das retten? Oder ist das einfach nur die Eltern für irgendeinen Fakt stellen, den sie nicht beheben können, ohne weiteres?
Ja, also so eine Ferndiagnose ist natürlich super schwer, ohne Kind und Eltern zu kennen, aber generell allgemein denke ich schon, also ich weiß jetzt nicht, wie gut die Freundschaft ist und wie sehr die darunter leiden würde, aber also, um mal Real Talk zu machen, du hilfst denen ja nicht, wenn du die anlügst. Also es gibt ja Arten und Wege, das vielleicht so zu formulieren, du musst ja nicht direkt sagen, euer Kind ist normal, ihr seid irre, sondern du kannst ja irgendwie auch sagen, einen diplomatischen Weg finden, das so zu formulieren, dass die Eltern ihr eigenes Verhalten ein bisschen mehr. Ich meine, die haben dich ja nach deiner Hilfe gefragt. Ich finde es so sonst immer schwer, irgendwie von Leuten Erziehungsratschläge zu geben oder auch zu bekommen, weil das ein ganz sensibles Topic immer ist und man weiß ja auch immer nicht, was so abgeht. Aber wenn die dich explizit nach deiner Meinung oder deiner Hilfe fragen, finde ich, hast du schon das Recht, denen auch zu sagen, naja, es hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie ihr euch verhaltet.
Ja, oder einfach zu sagen, das Kind ist völlig normal. Dann, wenn sie klug
sind. Und dann nichts mehr.
Ende. So. Mit sich mit dem Kind beschäftigen und sagen, nö, das Kind
ist völlig normal. Du musst noch davor sagen, also das Kind ist völlig normal.
Genau. Also es ist echt schwierig. Ich habe es mir auch echt abgewöhnt, mich in Erziehung von anderen Menschen irgendwie, oder ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Das ist immer schwierig, nicht so einfach. Ich habe noch eine Frage. Rorek, mit welchen deutschen Streamer oder YouTubern würdet ihr gerne mal was zusammen machen? Was denn zusammen? Irgendwas?
Mit welchem Streamer oder YouTuber?
Montana Black.
Was würdest du mit dem denn gerne machen?
Auch, Georg.
Talk.
Habt ihr schon die neue Staffel Seven vs. Wild angefangen und geguckt?
Nee.
Nein? Okay.
Ich habe tatsächlich, ich meine, es ist kein wirklicher YouTuber oder Streamer, aber da ich mir seinen Content hauptsächlich auf YouTube reinziehe, so einen kleinen Traum habe ich mal, einen Talk mit Harald Lesch zu machen.
Okay. Was?
Zu welchem Thema?
Ja, so Weltraum und Big Bang und so weiter, so ein Kram. Das ist so momentan ein Thema, wo ich mir sehr viel reinziehe momentan. Und ich glaube, es wäre eine gute Mischung, weil du könntest halt einerseits sagen, okay, hier ist ein hochgebildeter, wirklich intelligenter Mann, der sich auskennt. Und dann hast du natürlich noch Harald Lesch und könntest halt.
Ja, der ist schon angekommen. Der war vorher schon angekommen. Ich habe gedacht, es kommt noch was, noch mehr.
Aber ich meine tatsächlich, weißt du, der unterhält sich halt immer mit Gleichgesinnten, so ungefähr. Auch selbst wenn er in seiner Klasse oder an der Uni ist, also mit Gleichgesinnten. Aber hol doch mal jemanden wie mich rein, der richtig dumme Fragen stellt, so die das Volk interessiert. Ich glaube, darin liegt tatsächlich so eine Marktlücke. Und da würde ich gerne mal, dass Harald Lesch auf mich trifft.
Okay.
Und da ich hätte so viele interessante Fragen, die er mir vielleicht beantworten und auch nicht beantworten kann.
Aber können wir die beantworten vielleicht? Also
ihr? Du bestimmt, ja.
Welche zum Beispiel, Frage wäre das?
Ja, also mich würde zum Beispiel interessieren, also hast du schon mal was vom Fermi-Paradoxon gehört?
What?
Das könntest du mir da noch mal erklären.
Okay.
Wie könntest du das einfach mal in leichten Sätzen erklären, das Fermi-Paradoxon?
Ich bereite mich vor, das mache ich in der nächsten Folge. Weiß das Harald Lesch sowas?
Ja.
Okay.
Zumindest schon mal davon gehört, würde ich sagen.
Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das wäre ja dann interessant rauszufinden.
Okay. Sarotti, ich höre seit diesem Jahr euren Podcast. Erfreue mich sehr daran. Bitte?
Wieder ein frischer Zuhörer oder frische Zuhörerin.
Ich glaube, ja. Seit gestern bin ich sogar Patreon. Deshalb nutze ich diesen Vorteil nun mal für meine erste Frage an euch. Die erste Frage. Hat eurer Meinung nach einer von euch misanthropische Züge? Und wenn ja, wer und warum? Liebe Grüße, Sarotti.
Ja, das ist jetzt das ist ja fast eine rhetorische Frage. Es ist natürlich, was soll ich sagen? Ja, und die sind auch sehr ausgeprägt, aber ich arbeite dran. Ich versuche.
Die sind gerechtfertigt.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ich merke, ich habe das ja schon oft gesagt, dass ich manchmal Auto fahre und einfach so unterm Lenkrad quasi unter der linken Fensterscheibe den Mittelfinger zeige und durch die Gegend fahre und einfach wildfremden Menschen, ohne dass sie es wissen, den Mittelfinger zeige. Und ich arbeite da dran. Das ist nicht gesund und ich bin auch nicht stolz drauf. Ich muss mal dahin kommen, dass ich nicht sofort das Negative in allen sehe. Aber es fällt mir schwer. Aber woran das liegt? Ich musste das eigentlich psychisch behandeln lassen. Ich weiß nicht, was es ist.
Aber sind wir das nicht irgendwie alle? Haben wir nicht alle so einen Hang irgendwie? So Menschen zu hassen und irgendwie.
Nee, es gibt
allgemein alle?
Nee.
Einfach nur
ist das nicht normal, wenn das ist?
Also nee, es gibt Leute, Jochen, und das ist wirklich wahr, ich habe das selber festgestellt, es gibt Leute, die so zufrieden mit sich selbst, ihrem Leben und so weiter sind, die gehen durchs Leben und sehen nicht das Negative im Menschen.
Ja, meine Frau zum Beispiel, da denke ich immer, wieso, da fange ich an, sie zu hassen, wenn sie so selbstzufrieden da rumläuft und so glücklich ist, finde ich total, Wieso? Ja, kommt doch mal auf meine Seite.
Es gibt diese Menschen, die einfach, die auch, du siehst, dass jemand langsam aus der Parklücke rausfährt. Langsam.
Ja.
Unfähig. Und es gibt Menschen, die sitzen dann da und sagen sich, naja, der hatte vielleicht einen schweren Tag, der kann nicht so gut ein- und auspacken.
Oder die Rückfahrkamera ist kaputt.
Oder die Rückfahrkamera ist kaputt. Und die das einfach positiv sehen. Und dann gibt es Leute wie mich, die sagen, wenn er nicht in 2 Sekunden aus dieser Parklücke raus ist, dann ziehe ich ihn aus dem Auto und verprügel ihn.
Man muss es ja nicht zwingend positiv sehen, aber einfach nur neutral. Also das hebt mich doch nicht an, wenn irgendjemand ein bisschen länger fürs Ausparken braucht.
Ich wünschte, es wäre so. Aber ich sehe es nicht nur ärgert es mich, weil es so lange dauert, sondern ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Meine Misanthropie geht so weit, dass ich denke, der macht das extra, um mich zu provozieren.
Aber du hast ja eben schon den Grund oder zumindest einen Grund dafür genannt. Du hast ja gesagt, du wärst auch mal so glücklich und zufrieden mit dir selbst. Also das ist die Ursache.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube einfach, dass jemand, der wirklich in sich selbst ruht und zufrieden ist und happy ist, dass der nicht von so vielen Sachen getriggert wird. Da bin ich fest überzeugt. Ich meine, es kann nicht sein, dass ich an der Ampel fahre und weil einer vor mir langsam sich dieser Ampel nähert, dass das in mir Mordfantasien auslöst. Das ist doch nicht normal.
Hat sich das verschlimmert im Laufe der Jahre?
Ja, definitiv. Das wird mit zunehmendem Alter immer schlimmer. Oh. Und vor allen Dingen auch so ab einem, also so ein gewisses Alter. Meine Toleranz für junge Menschen hat so abgenommen. Also ich sehe jemanden, weiß ich nicht, der hat sich nur die Haare gefärbt oder trägt ein Piercing oder irgendwelche modischen Jeans, die mir nicht gefallen. Und ich bin schon sauer. Ich bin wirklich dieser grumpy old man geworden. Es ist einfach so, ich denke mir so, mach doch mal die Schuhe zu, wie siehst du denn aus? Das gibt's doch nicht. Warum? Könnte mir doch egal sein, wie sich irgendein Rotzlöffel die Schuhe bindet.
Oh, jetzt denk mal 20 Jahre weiter.
Ey, ich muss in Therapie, ganz wirklich. Oder der Hund. Vielleicht heilt mich auch der Hund.
Der Hund ist.
Ja. Die Liebe eines treuen Hundes könnte mich vielleicht
noch. Na gut, aber also viele der schlimmsten Misanthropen haben ja Tiere. Das sind ja dann genau die immer sagen: Also ein Tier ist immer 1000-mal besser als alle Menschen.
Ach so, ja, stimmt. Ja.
Fast. Also, ich würde nicht sagen, dass dir das zwingend hilft.
Ja, ich glaube, es ist. Diese Frage
musst du dir einen Menschen zulegen.
Ich habe ja schon 2. Das hat auch nicht geholfen.
Also ich habe das ähnlich wie Eddie, aber nicht ganz so stark tatsächlich, glaube ich. Da ist noch so ein kleiner Unterschied. Aber eben so manche Situationen wie die mit der Zapfsäule, da kriege ich auch einen Affen. Da muss ich rausgehen und will ja am liebsten beleidigen. Aber du machst es halt. Du beleidigst.
Ja, nee, aber das ist, finde ich ja, also in dem Fall war es nicht gerechtfertigt, weil er sein Benzin nur an dieser einen Zapfsäule gekriegt hat. Aber das ist ja total nachvollziehbar, wenn einer sich asozial verhält, das sollte einen ja triggern.
Okay, du brauchst keinen Grund.
Das ist ja auch was anderes. Das ist ja gebunden an eine bestimmte Aktion. Genau. Also aber Misanthropen zum Menschenhass, da gehört ja dazu, dass du quasi alle anderen erstmal grundsätzlich hast.
Hm. Naja.
Ich habe neulich so eine Situation. Ich wollte in die Einfahrt fahren und da ist eine alte Oma auf dem Bürgersteig gelaufen und ich war instant getriggert, wie langsam sie läuft, obwohl es eine alte Oma war, weil ich sie durchlassen musste, um dann in die Einfahrt zu fahren. Und ich war schon wieder
am Hupen.
Aber ich war schon wieder innerlich so an dem Punkt, das ist so eine Fußgängerin, die sich jetzt extra langsam Zeit lässt, weil sie kann. Sie sieht, ich muss da rein. Sie macht gar keine Anstalten, und dann läuft sie so in der Mitte der Einfahrt, guckt sie so hoch, guckt mich so an im Auto, hebt so entschuldigend die Hand und tippelt dann so ganz schnell. Und ich war so, scheiße, die war ja richtig nett, die hat ja jetzt sogar noch schnell versucht, mir Platz zu machen.
Ärgerlich, ne?
Und ich war so, das hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich war ja auf Hass eingestellt. Mhm. Und dann kam aber so eine zuvorkommende nette Geste von ihr und ich war gefühlstechnisch sehr verwirrt. Also es war wirklich so, dass ich, mir hat es danach auch leid getan, dass ich sie angebrüllt habe.
Ja.
Ich merke schon, das wird jetzt hier mehr so ein therapeutischer Podcast in Zukunft.
Aber in Zukunft habe ich einfach Armani You aufgetragen und dann wird sich das auch ändern, weil dann sieht die Welt mich auch mit anderen Augen.
Absolut.
Wenn ich erst mit meinem Duft durch Hamburg laufe und die Leute sagen, wow, wer ist dieser Gute?
Aber im Auto bringt dir das dann auch nicht viel. Ja, das ist dann erst beim Aussteigen.
Ja, aber dann, die sind erst sauer und dann steige ich aus und, oh, wir hatten ja keine Ahnung.
Mm. Wir hatten ja keine
Ahnung. So wird es laufen, glaube ich. Das ist ja häufig so, dass erstmal, wenn die Leute aus dem Auto ausgestiegen sind, dass man sich danach richtig gut versteht.
Ich werde meinen Berner Sennenhund mit dem Parfüm einsprühen.
Okay, Leute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir hören uns und sehen uns dann im nächsten Jahr wieder.
Na gut.
Ne? An alle Patreons und alle Zuhörer, vielen Dank nochmal für euren Support.
Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hallo, wir sind Verbrechen ohne richtigen Namen oder auch kurz VORN, ein True Crime Podcast der etwas anderen Art. Aber warum eigentlich der etwas anderen Art, lieber Alice?
Lieber Etienne, weil die kleine Schwester von PORN, eurem Stammpodcast, Podcast ohne richtigen Namen, sich, als Georg und ich drüber nachgedacht haben, zur Aufgabe macht, Verbrechen sehr, sehr genau zu recherchieren, sehr Fakten intendiert zu bleiben und gleichzeitig aber auch Humor in den Fokus zu nehmen.
Mhm. Humor.
Das ist eigentlich schon so die perfekte Zusammenfassung dafür. Ne? Es gibt halt sehr, sehr viele Podcasts, die manchmal mir zumindest ein bisschen trocken vorkamen und manchmal auch so ein bisschen mit dieser so Semi-Betroffenheit. Und davon gibt es halt genug. Und da wir einen Podcast machen, bei dem wir auch, ob nun angebracht oder unangebracht, an der einen oder anderen Stelle viel zu lachen finden, dachten wir uns, dass das vielleicht auch ein Ansatz sein könnte, das ein oder andere Verbrechen aus diesem Blickwinkel oder mit diesem Blickwinkel zu betrachten.
Ein Highlight finde ich ja immer unsere Trottelfolgen. Es gibt ja eben nicht nur Täter, die sehr schlau sind und andere Leute sehr schlau und
fiktiv. Es geht um die Täter. Ja, gut, ich dachte, die Trottelfolgen ist, weil wir das machen.
um die Ecke bringen, sondern Beispiel, der Täter bleibt im Schornstein hängen. Auch das hatten wir gehabt, da kann man auch mal richtig lachen. Alle 2 Wochen gibt es unseren Podcast, den Alice, wie gesagt, uns vorträgt und recherchiert und eigentlich wie kaum ein anderer aufbereitet, sehr tief. Alle 2 Wochen immer montags, abends um 20 Uhr bei allen Podcast-Dealern eurer Wahl. Also einfach mal reinhören.
Einfach reinhören, einfach mal Play vorn. Verbrechen ohne richtigen Namen.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.